Filmzeitreise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Filmzeitreise. Hallo liebe Bezi.
Hallöchen lieber Franz.
Wir besprechen in dieser Folge die Filme aus dem Juni 2004, die da in die Kinos gekommen sind. Und da steht natürlich alles im Schatten des großen, in dem Fall Sommerblockbusters Harry Potter 3. Komischerweise, ich hatte es auch voll vergessen, dass der im Sommer rauskam.
Da müssen wir auch gleich.
Immer Weihnachten.
Das ist ein ganz großes Thema auch. Das konnte ich gar nicht. Konnte gar nicht gemütlich werden damit. Irgendwie.
Ja, vor allem, weil der auch so weihnachtlicher immer anmutet.
Ja,
ne?
Ja,
und das
ja.
Das war irgendwie. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich wusste aber, das ist ja jetzt ein bisschen länger her. Ich glaube, wir hatten 2002 das letzte Mal. Also vor 2 Jahren das letzte Mal über Harry Potter gesprochen. Da war jetzt halt eine so eine Pause zwischen den zweiten
ja.
und dritten Teil.
Okay.
Ja, und ansonsten war halt gar nicht so viel los. Da haben sich natürlich alle ja. so ein bisschen weggeduckt wahrscheinlich vor Harry Potter.
Ja, das stimmt.
Entsprechend haben wir nicht so viele Filme heute. Wir haben jeder noch einen anderen Film kurz besprochen und dann halt jeder einen Hauptfilm, von dem natürlich einer Harry Potter sein musste.
Mhm.
Keine andere Chance. Und ich würde sagen, wir können ohne weitere Vorreden einfach mal reinstarten, oder?
Ja, legen wir los.
Ich fange an und ich fange mit einer Comic-Verfilmung an. Und zwar The Punisher. Oder auf Deutsch, weiß nicht, heißt es auf Deutsch auch The Punisher oder nur Punisher, wie auch immer. Das ist eine Verfilmung eines Marvel-Comics. Das ist, der Punisher ist eine Figur, die erst in den Spider-Man-Comics aufgetaucht ist, so in den 70ern. Und dann irgendwann, wie das so häufig ist, erstmal so ein Gastauftritt und dann wird die irgendwann sehr beliebt, die Figur, kriegt dann eine eigene Comic-Serie und so weiter.
Mhm.
Und das ist ein recht ungewöhnlicher Superheld, denn es ist eher ein Anti-Held, würde man sagen. Also es ist ein Verbrecherjäger, der auch nicht zimperlich in seinen Methoden ist, sagen wir mal. Und entsprechend ist das hier auch eine R-Rated Comic-Buchverfilmung. Ja, R-Rated-Comic-Filme, da hatten wir Blade natürlich auf jeden Fall und jetzt zuletzt war da Deadpool natürlich ganz weit vorn. Ansonsten sind so Comic-Verfilmungen ja eher immer so ein bisschen familienfreundlich, sag ich mal. Das ist immer oft so PG-13,
aber
so ganz
aber
explizite
auch,
Gewalt.
Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch ein Trend dann irgendwie geworden, dass man da so ein bisschen in die düstere Schiene reingeht. Watchmen zum Beispiel war auch so einer, glaube ich.
Genau, ja.
Und The Boys jetzt neuerdings ist natürlich absolut was von R-Rated, dreifach A.
Ja, und wenn wir generell ja über die Anfang der 2000er reden, wobei wir jetzt schon fast Mitte der 2000er Jahre sind, das war ja wirklich genau diese Zeit, wo halt alles so ein bisschen düsterer wurde. Da kam irgendwann James Bond auch wieder in so eine Richtung. Batman Begins wird auch so ein bisschen ernsthafter alles. Ne? Also es war so diese Zeit. Und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, gut, welchen Helden haben wir denn auch hier so rumfliegen bei uns im Portfolio? Und hat dann halt The Punisher gemacht. Und,
dass die Comicbücher sehr beliebt waren bei Freunden von mir damals. Die haben das gerne gelesen und waren ganz excited für die Verfilmung. Ich glaube, also ganz glücklich waren die damit nicht.
Okay, werden wir gleich drüber sprechen. Das Ganze ist ein Film von Jonathan Hensley. Der ist eigentlich eher so als Drehbuchautor bekannt geworden. Der hat gemacht Stirb langsam 3, Die Hard with a Vengeance hat er gemacht, Jumanji hat er geschrieben und Armageddon und so. Also jetzt alles nicht so die ganz komplizierten Geschichten sich ausgedacht.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Hat auch bei Young Indie Chronicles mitgeschrieben damals.
Ach, das mochte ich ja, das würde ich ja gerne mal da gucken, ne? Also wenn es das irgendwo gäbe zu streamen, dann
das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Ich habe letztens noch mal irgendwo nachgeguckt, weil ich auch so irgendwie in so ein Rabbit Hole gefallen bin und dachte, ach, das müsste man eigentlich auch mal gucken.
Das mochte ich.
Habe ich aber nicht gefunden. Oder ich glaube, bei YouTube kann sein, dass es das da irgendwie gibt. Keine Ahnung.
Mhm.
Ja, und Punisher war jedenfalls so seine erste, sein Regiedebüt quasi. Außerdem dabei in der titelgebenden Hauptrolle Thomas Jane, den hatten wir in Dreamcatcher auch mal vor einigen Folgen. Um den ist es ja auch sehr ruhig geworden, auch wenn ich den eigentlich sehr gerne mag irgendwie, auch gerne sehe. Auch irgendwie so spezielle Art des Schauspiels, so ist er sehr zurückgenommen, finde ich alles. Ja, so stoisch, aber irgendwie ganz gut. Der ist hier übrigens, also man labt sich hier übrigens sehr daran, dass er wohl sehr viel Zeit in seinen Körper investiert hat. Also er ist sehr viel shirtless unterwegs und ist wirklich top in Form. Und dann haben wir John Travolta dabei, Will Patton, kennt man auch, Rebecca Romijn, die hatte auch in X-Men mitgespielt, die Mystique und war damals auch so mehr so als Model-Phänomen irgendwie so unterwegs.
Ja.
Laura Herring haben wir dabei, aus. Ja. Hier, hast du nicht gesehen?
Mulholland Drive, ja.
Genau. Ben Foster, auch noch in einer etwas früheren Rolle, den hat man später auch häufiger gesehen. Roy Scheider, ich habe die ganze Zeit über, das ist der Kollege aus Jaws.
Ja.
Und ich hatte den gesehen und dachte so, boah, irgendwo kenne ich diesen Typen. Und der spielt hier, ist ja schon im oberen Alter gewesen. Ja. Er spielt einen alten Mann und spielt den Vater der Hauptfigur. Und da habe ich dann, als ich das danach nachgeguckt habe, dachte ich, ach ja, er war es tatsächlich. Also ganz guter Cast, würde ich mal sagen. Und ganz kurz zur Geschichte, zur Origin-Geschichte des Punishers. Die Figur heißt Frank Castle und der ist irgendwie, ja, Undercover-Polizist. Ich weiß nicht, oder ist der irgendwie Geheimagent? Weiß ich nicht, tut mir leid an alle Punisher-Fans. Er ist auf jeden Fall Ermittler, verdeckter Ermittler und hat irgendwann so sein letztes großes Ding, ne, wo er nochmal einmal so einen Waffendeal irgendwie auffliegen lässt. Infolgedessen kommt es dann zu einer Schießerei, wo der Sohn eines Gangsterbosses getötet wird. Frank Castle hat aber, das interessiert ihn nicht so richtig, der ist nämlich sein letzter Fall gewesen, der geht jetzt schön in Ruhestand mit seiner Family, ab nach Puerto Rico, schön an den Strand, Rente genießen mit seiner Frau und seinem Kind und seiner Family. Aber natürlich sind der Vater des Erschossenen auf Rache und die wird auch ziemlich drastisch ausfallen, denn es wird einfach ein Killerkommando geschickt, das die ganze Familie, und ich meine wirklich die ganze Familie von Frank Castle umbringt, ihn vermeintlich auch tötet, aber er überlebt und sind dann auf Rache. Das ist also ein ganz klassisches Revenge-Flick, würde ich sagen. Und er erschafft dann für sich ja nicht so wirklich so ein alter Ego, weil er sich nicht, also bei Superhelden ist ja häufig so, dass die sich verkleiden, damit man ihre wahre Identität nicht kennt, weil sie ja ihre Angehörigen schützen wollen. Hat sich in diesem Fall hier natürlich erledigt. Gibt keine Angehörigen mehr. Ja. Sodass er quasi auch ganz offiziell, also als Frank Castle, dann wieder aufersteht quasi und auf Rachefeldzug geht. Aber er hat trotzdem für sich diesen Punisher-Alter-Ego erschaffen. Das ist dann, seine Verkleidung besteht im Prinzip nur aus einem T-Shirt, was er trägt, auf dem so ein Totenkopf abgebildet ist. Das ist so ein stilisierter Totenkopf. Das ist halt so dieses Logo, was in den Comics natürlich immer noch so ein bisschen, ist das Kostüm vielleicht noch so ein bisschen überzeichneter. Und hier ist es wirklich so, also er hat eigentlich nur, keine Ahnung, eine schusssichere Weste an und irgendwie Knarren überall und hat dann dieses T-Shirt an.
Was natürlich unterstreichen soll, dass er eigentlich ein normaler Dude ist, sozusagen.
Ja, er ist ein normaler Dude.
Superkräfte oder so.
Genau, aber er ist natürlich Experte in Nahkampf und hast du nicht gesehen und war früher im Spezialeinheit und, ne, also ist quasi der Steven Seagal unter den Superhelden. Und dann entspinnt sich ein ganz klassisches, ganz klassische Rachegeschichte, die aber finde ich ganz, ganz nett gemacht ist. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde den gar nicht so kacke, den Film. Der war damals, der hat 33 Millionen gekostet und hat so etwas über 100 Millionen eingespielt. Also war jetzt auch nicht ein kompletter Flop, sondern ist so okay. Ich glaube, von Superheldenfilmen hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, aber es war okay. Und ich finde den tatsächlich ganz okay. Ich hatte den schon mal vor etlichen Jahren gesehen und konnte mich nur noch an eine Szene, nämlich an die allerletzte Szene erinnern. Quasi, dass wie der große Bad Guy dann sein Ende findet. Und das ist ja bei Actionfilmen immer so, die leben ja hauptsächlich von ihren Schauwerten. Also es ist ja selten, dass man sich irgendwie jetzt an die großartige Story erinnert, sondern meistens sind es halt irgendwie einzelne Actionsequenzen oder irgendwelche Bilder, an die man sich erinnert.
So Set-Pieces, ja.
Genau, sowas braucht ja auch ein Actionfilm. Ne? Wir gehen jetzt, Matrix ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der auch eine super Story hat, aber das gibt es ja auch, ne? Diese Bilder, die einem so in Erinnerung bleiben.
Ja, ja.
Diese Action-Szenen. Und hier ist mir tatsächlich nur das Letzte in Erinnerung geblieben. Jetzt, wo ich den geguckt habe, nochmal dachte ich aber so, ach, da ist aber die eine oder andere doch nette Idee dabei. Also der hat jetzt nicht so die super innovativen Action-Szenen, eigentlich gar nicht. Ist auch sehr konservativ gefilmt. Zum Glück erliegt man hier nicht diesem ganz schnelle Schnitte-Phänomen, was ja zu der Zeit auch dann hochgekommen ist. Aber es ist jetzt nichts handwerklich super Außergewöhnliches. Aber es gibt zwei Drittel des Films, sag ich mal, eine so eine Szene, wo er gegen so einen vermeintlich übermächtigen Gegner so ein Hand-to-Hand-Fight hat, wo er total unterlegen ist. Und die ist tatsächlich auch recht lustig gemacht, weil er halt die ganze Zeit eigentlich nur so durch die Wohnung geschmissen wird so und immer versucht irgendwelche Waffen zu greifen irgendwie und den fertig zu machen, aber nichts hat wirklich eine Wirkung. Wie das dann am Ende aufgelöst wird, ist ein bisschen underwhelming, aber es ist natürlich die Szene ganz nett, weil im Nebenraum halt quasi noch unbeteiligte Figuren sind, die dabei irgendwie lustige Musik hören. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit diese entspannte, ruhige Musik. Ich weiß gar nicht, irgendeine Operette oder so hören die. Mhm. Aber er hat die ganze Zeit diesen Kampf halt nebenan, was die halt nicht hören, weil die Musik so laut ist. Man kennt das irgendwie, ne? Es ist so, hat man schon häufig gesehen, aber es ist irgendwie ganz nett gemacht. Und da ist auch erstaunlich auch wirklich eine ganz große Prise Humor drin irgendwie. Und das macht Thomas Jane auch eigentlich ganz gut, weil er hat keinen Dialog in der Szene, sondern er hat immer nur diese Verzweiflung, die er spürt, wenn er halt irgendwie versucht, diesem Typen da irgendwie beizukommen.
Ja.
Das war eine Szene, also die fand ich echt gut. Würde ich mich auch dran erinnern. Hoffe ich noch in ein paar Jahren. Und ansonsten ist das halt sehr konventionell. Aber auf einem Niveau, wo ich sage, das kann man so machen. Also das ist jetzt wirklich nicht unterdurchschnittlich so. Das Acting ist manchmal so ein bisschen, ist halt sehr klischeehaft alles. Ne? Ist jetzt keine Figur, die irgendwie eine krasse Wandlung durchmacht. So, es wird so ein bisschen angedeutet, dass halt der Punisher natürlich alles verloren hat und nur noch auf Rache sind, aber er dann irgendwie so ein bisschen wieder lernt, dass es ja auch noch etwas zu gewinnen gibt, ne? So Freundschaften und so. Ne? Das war ja eigentlich so ein bisschen so, okay, ist eigentlich so eine Art Selbstmordkommando, aber irgendwann merkt er dann ja, okay, ne, es lohnt sich doch auch noch weiterzuleben. Ne? So, das ist so ein bisschen, ist aber auch nicht so viel. Also das meiste wird hier wirklich der Action reingeräumt. Und eine Sache finde ich tatsächlich ganz toll an dem, also ganz toll an dem Film. Es ist nicht so John Wick-mäßig. John Wick-Filme liebe ich auch total, aber da geht es ja wirklich nur hin, okay, ich sind auf Rache, ich gehe jetzt hin und bringe die alle um. Und das sehen wir dann die ganze Zeit. Sondern hier ist er so ein bisschen geschickter, weil er so diesen Gangsterboss so ein bisschen unterwandert. So sein Geschäft quasi, sein Illegales so ein bisschen exposed und so.
Ja.
Und den quasi so von innen heraus. So, und da gibt es auch eine Szene oder einen Handlungsstrang, wo er halt diesen Gangsterboss gespielt von John Travolta mit seinen Anhängern entzweit, indem er halt so falsche Hinweise sieht, dass da irgendwie möglicherweise seine Frau ihn betrügt und so halt ihn quasi selbst dazu bringt, sich seiner Verbündeten zu entledigen.
Okay, verstehe.
Ah, und das finde ich ganz cool, weil es nicht nur die ganze Zeit so ist, okay, ich gehe da hin und knall die alle ab, sondern es ist so ein bisschen Suspense-mäßig, so ein bisschen Detektiv-mäßig. Wie ja, das
ein
so
bisschen
alles,
wie in einem Krimi auch, ne? Wo dann
genau,
so,
er plantet dann so Hinweise, genau, ja. Um halt so halt das so von innen heraus zu zerstören sein, das Machtgefüge des von John Travoltas Figur.
Ja.
Howard Saint heißt die. Und das fand ich tatsächlich ganz angenehm, weil das ist sowas, wo man auch dann ein bisschen dranbleibt. Das ist schon ziemlich früh klar, in welche Richtung das dann geht. Und es geht natürlich auch perfekt auf, alles. Aber es ist trotzdem mal, finde ich, was anderes. Weil der Film ist knapp 2 Stunden lang. Es ist ein Ticken zu lang, finde ich. So 90 Minuten wären wieder okay gewesen, aber von mir aus 100 Minuten. Aber dadurch, dass das halt nicht die ganze Zeit nur Geballerei ist, sondern auch so ein bisschen was dazwischen ist, passt das ganz gut. Der Film hat allerdings auch noch einen Director's Cut oder einen Extended Cut, wo es noch eine extra Storyline gibt.
Okay.
So eine Parallel-Storyline über einen Polizisten, der parallel da irgendwie ermittelt. Das hat man aber für die Kinofassung rausgeschnitten und das ist, glaube ich, gut. Ich habe mir bei YouTube mal angeguckt, diese ganzen Szenen, die da das sind irgendwie nochmal 20 Minuten mehr oder so.
Wow.
Und das wäre dann echt ein bisschen viel gewesen, weil ich finde, so für so einen Comicbuchhelden, der noch nicht etabliert ist, dann direkt so ein, dann willst du dich ja auch nur auf diese Figur konzentrieren.
Ja,
da jetzt
ja.
noch eine andere Figur reinzubringen, wäre jetzt auch nicht so geil gewesen und es ist auch einfach zu aufgebläht irgendwie. Mhm. Das hätte man dann für einen zweiten Teil aufbewahren können. Es gab dann auch einen weiteren Teil davon, allerdings mit anderer Besetzung, so ein Direct-to-DVD-Ding irgendwie, ne, wie man das ja so häufig kennt. Und mittlerweile wurde das auch, gab es auch eine Serie.
Wollte ich gerade sagen, eine Serie gab es und ich glaube, es gibt auch noch einen neuen Film, oder? Mit Jon Bernthal als Punisher.
Das ist die Serie.
Ach, das ist die Serie. Ah, okay.
Das ist die Serie, genau. Thomas Jane hatte ursprünglich nicht so Bock auf die Rolle, also weil er keinen Bock auf Comicbuchverfilmung hat dann aber so er kannte die Figur auch nicht, hat sich dann aber mal so ein bisschen schlau gemacht und wie das so häufig ist, man kennt das, dann ist er halt zum richtigen Nerd geworden, hat sich da total reingefuchst und hatte richtig Bock und hat das gemacht und hat auch auf eigene Kosten dann Jahre später nochmal so einen 8-Minuten-Kurzfilm gemacht, wo er selbst in die Rolle nochmal geschlüpft ist, weil er wohl doch irgendwie Bock hatte, da irgendwie weiterzumachen, aber hat sich irgendwie nicht ergeben, war jetzt ja auch nicht so der Riesenerfolg, ne? Muss
nee,
man sagen.
Aber war jetzt auch nicht so, also ich glaube, da hat man jetzt nicht so viel Vertrauen reingesetzt. Wenn ich mir den Cast anhöre, ist ja ein bisschen dünn. Also da sind schon Leute, die hat man schon mal irgendwo anders gesehen, aber
das
sind
so,
die Superstars dabei. Ne?
Genau, das ist
Thomas
so die,
Jane
die,
auch.
Die zweite Reihe, sage ich mal,
ja,
zweite
ja.
bis dritte Reihe. Irgendwie. Das sind Gesichter,
genau.
die du kennst und das, das ist ja auch, hat man sicherlich auch geguckt, aber es sind jetzt, John Travolta war jetzt auch nicht, Anfang der 2000er jetzt auch nicht auf dem Peak seiner,
ja.
ich meine, der hat ja sowieso dann in den 90ern mal ein Comeback hingelegt, aber so richtig ist er ja dann auch nie so wieder zu altem Glanz aufgestiegen. Wir hatten ihn ja hier in Swordfish zum Beispiel auch irgendwie. Und das ist auch exakt die gleiche Rolle wieder. Ne? Hier, hier so Gangster-Bösewicht irgendwie. Und John Travolta hat auch nicht so, ja, der spielt das halt so runter irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Das ist halt so, ganz okay. Und ja, auch die anderen, die ich angesprochen habe, Laura Herring ist jetzt auch nicht auf, ne,
ja, das oberste Regal. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt was anderes gemacht hat, außer Mann. Genau.
Also Will Patton, ne? Ben Foster wurde jetzt nach, in den letzten Jahren erst, wurde der etwas größer. Also es ist schon wirklich so die zweite Reihe, aber ist okay. Also wirklich, ich finde ihn wirklich okay. Das ist wirklich so ein klassischer 2,5 Sterne. 2,5 bis 3 Sterne Film irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie, ich kannte halt die Figur vorher auch nicht und ich habe auch danach nie irgendwas darüber gelesen. Ich habe auch die anderen Filme und die Serie nicht gesehen. Ich kenne wirklich nur diesen Film. Keine Ahnung, ob das jetzt der Figur gerecht geworden ist in irgendeiner Form oder nicht. Aber ich fand den wirklich okay. Ich habe den 2 Stunden geguckt. Ich war jetzt nicht gelangweilt. Mhm. Und das ist, finde ich, immer schon, also das ist schon, ich habe nicht viel auf mein Handy geguckt, sagen wir mal so.
Ne? Achso, ja, nix, das ist schon
der macht guter nichts Indikator. Unfassbar Neues irgendwie. Das ist einfach so ein solider Actionfilm. Und das ist okay. Das ist echt okay.
Ja, was daran nicht so okay ist, ist natürlich, wenn du jetzt super, super riesen Fan bist. Also die Comic-Fans sind ja auch militant teilweise, ne? Also die hängen sich da richtig rein und lieben dann ihre Comics und ihre Charaktere und so aus diversen Gründen. Und also ich glaube, ganz selten oder nie hat das geklappt, dass für alle bekömmlich einen Comic zu verfilmen, sodass alle sagen, jawohl, genau so habe ich mir vorgestellt, genau so wollte ich es haben.
Ne? Ja, genau, es ist wirklich, also alle wirst du ja sowieso nie erreichen, aber es ist ja wie bei Literaturverfilmung, bei Videospielverfilmung, immer wenn so ein, was in ein neues Medium transportiert wird, hängen ja natürlich unglaublich große Erwartungen dran. Mm, und genau. Man bedient sich aber natürlich auch der gewachsenen Fanbase schon, ne? Weil du weißt, okay, du hast auf jeden Fall schon Leute, die du damit ansprichst. Du brauchst jetzt nicht, du hast auf jeden Fall Leute, die ins Kino gehen, deshalb wird sowas ja auch gerne gemacht, weil du hast, du musst nicht erst ein Publikum für dich gewinnen, sondern du hast bereits ein Publikum. Aber natürlich ist da auch ein gewaltiger Druck auf dem Kessel, weil alle auch unterschiedliche Vorstellungen haben. Weil Literaturverfilmung ist, glaube ich, noch mal schlimmer, weil du ja nicht das Bild noch dazu hast, sondern es ist ja wirklich alles in der Imagination der Menschen stattfindet.
Ja.
Und da dann was zu treffen, ist wirklich unglaublich schwierig. Ich weiß wirklich nicht, wie der angekommen ist. Ich hätte vielleicht mal nachgucken müssen, ob der, also er scheint ja jetzt nicht super beliebt gewesen zu sein, sonst hätte man wahrscheinlich weitergemacht damit. Es ist halt so dieses, was wir auch in den letzten Jahren ja erleben, dass einfach jedes Comic, was irgendwo mal in den 50ern im Giftschrank gelandet ist, jetzt rausgekramt wird, gucken, oh, wer hat da eigentlich die Rechte, dann machen wir daraus jetzt mal einen Film.
Weil, ja, letzten Monat erst Van Helsing besprochen, ne, war ja auch
genau, Van Helsing. Und jetzt auch die letzten Jahre hier, diese ganzen Beetlejuice und Madame Web und so, also diese ganzen richtigen B-Movie-Action-Verfilmungen. Also ohne Mühe, ohne Liebe, einfach irgendwie Hauptsache raus, es ist eine Marke, da können wir Geld mit verdienen.
Das stimmt, das ist eine Maschine, Trial eine richtige Maschine. Einfach.
Ja. Und das war damals noch nicht ganz so doll, ne, waren halt die X-Men-Filme so und die Spider-Man-Filme so dieser erste veritable Erfolg, wirklich in diesem Genre. Blade klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Und dann hat man halt wirklich geguckt, was macht man alles, ne? Was kann man alles machen? Und wo liegen die Rechte? Und ich weiß auch nicht, wie man dann auf diese Wahl gekommen ist, aber für mich vollkommen okay. Vielleicht ist es auch gut, dass es nur diesen einen Film davon gibt. Vielleicht wäre das sonst auch, weiß ich nicht. Also es gibt ja mehrere, aber diesen einen jetzt von diesem, mit diesem Darsteller und so.
Ja, ja.
Das ist manchmal, dann ist besser, ist glaube ich auch so eher so ein Heimkino-Ding dann gewesen. Den hat man dann mal so. Und vielleicht ist es gut, dass er da bleibt und so als kleines Jam für Leute, die ihn irgendwie toll finden.
Ja, ja. Aber du würdest ihn schon empfehlen? Kann man gucken?
Kann man auf jeden Fall gucken. Also wirklich, ich fand den vollkommen okay. Man muss natürlich Bock aufs Genre haben. Ne? Wie immer, ist jetzt nicht für jemanden, der noch nie eine Comicbuchverfilmung gesehen hat, würde ich dir jetzt nicht sagen, guck dir den an. Aber wenn du jetzt irgendwie einen stumpfen Actionfilm mal sehen willst für 2 Stunden, machst du da jetzt nicht großartig was mit falsch, finde ich. Ja, gibt natürlich auch viel Besseres, müssen wir nicht sagen.
Ja, vor allen Dingen gibt es viel anderes, begrenzt, was,
ne? Von daher,
vor allen Dingen gibt es viel anderes, was exakt die gleiche Storyline auch hat, ne? Dieses Rache-Drama, wo wirklich auch gar nichts irgendwie so, gar keines von der Seite irgendwie ein spezieller Aspekt hin dazu kommt. Ja, davon gibt es ja wirklich wie Sand am Meer, ne? Und vielleicht sind da andere, Old Boy und John Wick und die alle, Kill Bill, was ja auch im Prinzip genau die gleiche Storyline hat, vielleicht ist das dann sehenswerter, sagen wir mal.
Auf jeden Fall. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mutiger sein sollen und noch ein bisschen mehr. Also der ist halt ab 18 gewesen in Deutschland. Das ist aber wirklich unter heutigen Gesichtspunkten. Also da kann heutige Jugendliche, die können da nur müde lächeln, was da an Gore in Anführungszeichen geboten wird. Also das finde ich überhaupt nichts. Das ist total harmlos, finde ich.
Okay.
Vielleicht hätte, also ich glaube, wenn man den heute nochmal drehen würde und auch sagen, sich darauf committen würde, den R-rated zu machen, dann würde da wahrscheinlich ein richtiges Splatterfest rauskommen.
Mhm.
Würde wahrscheinlich auch jetzt besser funktionieren als damals. Ich glaube, vielleicht war man damals auch noch nicht so, nicht mutig genug und das Publikum auf der anderen Seite auch nicht bereit dafür.
Mhm. Ja, vielleicht. Also, ich erzähle euch auch von einem kleinen Gem sozusagen, eine kleine Entdeckung. Der Film heißt Human Nature, die Krone der Schöpfung, ist der deutsche Beititel. Und der hat mich angezogen, kennt kein Mensch, offensichtlich muss man auch komplett eingeben mit dem Wort Film, um es überhaupt zu googeln, damit überhaupt ein Ergebnis ausgespuckt wird. Mich hat aber daran angezogen, dass das ein Film von Michel Gondry ist und nach einem Drehbuch von Charlie Kaufman. Und diese Kombination, die haben wir letzten Monat schon so dermaßen abgefeiert, weil die zwei haben nämlich in dieser Kombination Vergissmeinnicht gemacht. Und da habe ich gedacht, naja, so schlimm kann das ja dann nicht sein. Stimmt auch, ist auch nicht schlimm. Ist aber mitnichten zu vergleichen mit diesem großartigen Film, den wir da letzten Monat geguckt haben. Ich habe auch überlegt, ich habe den extra zuerst geguckt und dann überlegt, den als Hauptfilm zu nehmen.
Mhm.
Ich habe aber gedacht, nee, komm, das kannst du dem Franz nicht, nee. Also irgendwie ist das alles ein bisschen zu schräg. Da wird der Franz mir den Vogel zeigen, der will den nicht sehen. Also erstmal zu den Eckdaten. Dieser Film ist von 2001. Also den hat Michel Gondry gemacht, bevor Vergissmeinnicht gemacht hat. Das war im Prinzip der erste Hollywood-Film, den dieser junge, wilde Musikvideoregisseur aus Versailles da gemacht hat. Der hat zuvor ganz viele Musikvideos gemacht für Björk und Daft Punk und Chemical Brothers und eher so ein bisschen eher schräg, ne? Also der macht schräge Sachen. Und Charlie Kaufman hatte zu dem Zeitpunkt schon das Drehbuch geschrieben für Being John Malkovich, was ja auch der Inbegriff von schräg ist einfach. Ne?
Mhm.
So, die zwei haben sich dann zusammengetan und haben in Hollywood auch wirklich tolle Schauspieler da für sich gewinnen können, mit wenig Budget, aber Patricia Arquette ist dabei, die Sirene damals zu der Zeit noch, die Muse von ganz vielen Filmemachern, die war zum Beispiel bei David Lynch's Lost Highway, die große, schöne, mysteriöse Femme Fatale und auch bei True Romance haben sich ja reihenweise junge Herren verliebt in Alabama Wally, so hieß sie da. Dann haben wir noch Tim Robbins, die Verurteilten, ne? Top bester Film aller Zeiten laut IMDb. Dann haben wir Reese Ifans aus Notting Hill. Dort, das ist der schräge Vogel, dieser Blonde, weißt du?
Der Mitbewohner.
Der Mitbewohner, genau. Genau, ein britischer Schauspieler. Wir haben Miranda Otto, allen bekannt aus Herr der Ringe. Die einzige Frau außer Liv Tyler in Herr der Ringe.
Und Cate Blanchett.
Und Cate Blanchett, sorry. Ja, stimmt. So viel Zeit muss sein. Hast du
und recht. Vergiss mir nicht Rosi, die Hobbit-Frau. Ja, also
ach so, ja, stimmt.
Ohne Sprechrolle, ja.
Ja. Wir haben noch Rosie Perez, die war in den 90ern ganz, ganz bekannt, so im Independent-Filmbereich. Die hat Perdita Durango gemacht, das ist auch so ein klassischer, sowieso wie Pulp Fiction oder so. So ein Film, der im Nachhinein zum Kult geworden ist. Und ansonsten noch Mary Kay Place und Robert Forster, deren Gesichter kennt man auch. Auch Robert Forster war auch in Robert Rodriguez-Filmen unterwegs, unter anderem. Na jedenfalls, das ist schon mal ein guter Cast. So, und jetzt passt auf, jetzt kommt die Prämisse. Fange ich mit der Prämisse an? Also der Film fängt so an, Patricia Arquette sitzt im Gefangenen-Outfit im Knast, im Verhörraum und erzählt eine Geschichte und sagt, ich erzähle euch jetzt, wie das alles gekommen ist, wie das alles passiert ist. Dagegen geschnitten hast du Reese Ifans vor einem so Kongress, so vor so einem Ausschuss in einem Anzug und der sagt auch, ja, also meine Sicht der Geschichte ist folgende und zum Schluss siehst du, also dann danach rangeschnitten siehst du dann Tim Robbins in einem weißen Raum, der offensichtlich kein echter Raum ist und der hat eine Schusswunde im Kopf und ist ganz weiß geschminkt. Und sagt, ja, ich kann Ihnen nicht sagen. Also ich kann mal überlegen, wie ich glaube, dass das passiert ist. So, also das sind die drei Sachen, die du siehst am Anfang. Und daraus entsteht natürlich die Geschichte, aha, Tim Robbins ist tot, offensichtlich ist er erschossen worden. und diese zwei anderen, die haben damit irgendwas zu tun. Finde ich schon mal super. Ne? Also zur Eröffnung finde ich das schon mal klasse. Es stellt sich dann heraus, in Erzählungen und Rückblicken und so weiter, kriegt man dann berichtet, dass Patricia Arquette, Lila heißt sie, Lila, die ist zur Welt gekommen mit zu viel Haarwuchs. Also die hat im Prinzip ab dem Teenie-Alter überall am Körper Haare gehabt. Überall, okay. Wie Fell. Und Rhys Ivins, der bekommt den Namen Puff, der ist im Babyalter von seinem Vater in den Wald entführt worden. Und dann sind die da als Affen aufgewachsen. Ich glaube, der Vater hat es nicht geschafft. Und die Affen haben dann im Prinzip diesen Jungen großgezogen. Also der ist in der Wildnis groß geworden, okay. obwohl er geboren ist als Mensch. Und im Gegensatz dazu steht Patricia Arquette, die in der Zivilisation groß geworden ist, obwohl die vielleicht ein bisschen tierische Gene in sich trägt. Ne? Im Laufe ihres Lebens ist Patricia Arquette dann viel lieber draußen in der Natur, in der Wildnis. Und ja, sie verliebt sich allerdings in Tim Robbins, Dr. Nathan Bronfman. Der ist ein Arzt, also im weitesten Sinne, der ist ja Doktor, aber der ist nicht wirklich Arzt, der ist ein Forscher sozusagen. Und der macht ganz viele Experimente. Der ist nämlich da besessen davon, die Zivilisation einzuimpfen. Also Tieren, er ist der Meinung, er kann Tieren das zivilisiertes Leben beibringen. Es stellt sich raus, der ist ein bisschen geschädigt von zu Hause. Man hat ihn sehr drauf gedrillt, dass er zum Beispiel beim Essen die Gabeln von außen nach innen benutzt. Ne, und dass er feine Table Manners hat, Manieren am Tisch. Und das ist für den ganz, ganz wichtig. Und dann fängt er an, zum Beispiel in seinem Labor Mäusen beizubringen, mit Hilfe von Stromschlägen beizubringen, dass sie die Gabeln von außen nach innen benutzen. Das ist zum Beispiel auch so ein kleines, schräges Setpiece, okay. Dass die Mäuse sich gegenüber an einem Tisch sitzen und so einen winzig kleinen Teller vor sich haben, mit so ein bisschen Salat drauf und so winzig kleine Gabeln. Und wenn die falsche Gabel nehmen, dann kriegen die einen Stromschlag. Das sieht auch gar nicht, also das ist natürlich offensichtlich irgendwie animiert, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es war irgendwie, es war comical sozusagen, es war ein bisschen komisch. So, die haarige, aber dann nicht mehr haarige Patricia Arquette, also sie rasiert sich das immer alles ab und kriegt auch die Haare dauerhaft entfernt, nach und nach, von Rosie Perez, die ist so eine Kosmetikerin. Die quatschen dann immer zusammen und reflektieren über alles irgendwie, weil die natürlich darüber, über diesen langen, langwierigen Prozess auch Freunde werden. Jedenfalls treffen sich die Lila und der Doktor und verlieben sich ineinander und Lila möchte alles machen, was der Doktor will und sie möchte zivilisiert sein und so weiter, ne? Aber die gehen dann irgendwann mal in der Natur wandern, weil die Natur hat immer noch eine große Anziehungskraft auf sie. Dort finden sie dann diesen Affenmenschen, diesen Puff. Und dann denkt sich der Doktor, den schnappe ich mir und den mache ich jetzt richtig, den zivilisiere ich so richtig. Ne? Jetzt habe ich mein menschliches, mein Human Trial, ne? Also mein menschliches Versuchsobjekt. Versuchskaninchen. Ja. Genau. So. Und das ist die Geschichte, die sich da entspinnt. Und damit hat man sehr viel Spaß auch mit der Prämisse, mit dem Fun and Games Part, ne? wie dieser affenartige Mensch dann Manieren beigebracht kriegt, dann gehen die zum Beispiel, der hat auch so einen Stromschlag Kragen irgendwo Halsband, um, dann kriegt ja. dann immer so ein Halsband und kriegt dann immer Stromschläge, wenn er irgendwas falsch macht, in Anführungsstrichen falsch. Und was falsch und richtig ist, entscheidet natürlich dieser Doktor, der selber nicht ganz dicht ist. Dann gehen die zum Beispiel essen und der drückt sich dann, zu dem Zeitpunkt drückt er sich schon ganz fein aus und ist ganz freundlich zu der Kellnerin und spricht ganz hochgestochen und bestellt sein Essen und dann sagt die Kellnerin ganz freundlich, kein Problem, vielen Dank. Und dann steht er auf und rammelt die erstmal. Weil das so okay. die Art und Weise ist, wie er sein Leben bis dahin verbracht hat. Alles, was er mag und wenn er was nett findet und so, dann wird das erstmal angerammelt. Ja, solche Sachen passieren dann. Also da gibt es dann so ein paar kleine nette Situationen irgendwie, Situationskomik. Das macht auch der Rhys Ivins auch ganz gut. Der ist wirklich Physical Comedy hat er wirklich ganz gut drauf. Genau, Tim Robbins, der Doktor wird immer unsympathischer, dann verliebt er sich noch in seine französische Laborassistentin, die verführt ihn dann sozusagen und immer als Motive sind in diesem Film immer die Zivilisation und die Natur des Menschen, die eigentlich so eine gewisse Wildheit, die sind immer so gegeneinander aufgezeichnet, ne? Dass dieser Doktor, der jetzt der Meinung ist, die Zivilisation ist das Maß aller Dinge und selbst die Tiere müssen zivilisiert sein, dass der dann so unzivilisiert ist und so wild, dass er sich, obwohl er in einer Beziehung ist mit Laila, auf seine französische, auf seine Assistentin, Laborassistentin stürzt, nur weil die irgendwie ein bisschen kurzen Rock anhat, ne? Okay. Es wird so immer so ein bisschen gegeneinander gestellt, inwiefern die Zivilisation doch eigentlich nur aus Tieren besteht, die sich da die ganze Zeit benehmen und ob wir nicht alle selber so quasi unsichtbare Stromschlagkragen umhaben und uns nur selber davon abhalten, die Tiere zu sein, die eigentlich in uns stecken. So.
Okay.
Also, die Prämisse und so, also ist eigentlich total interessant. Was die Inszenierung angeht, ist das nicht ganz so rund. Also erstens ist es alles ein bisschen zu lustig. Da fehlt ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ne? Also das ist alles so ein bisschen whimsical, alles so ein bisschen zu witzig. Da hätte man vielleicht ein bisschen schwerer, ein bisschen Gravitas noch reinmachen können, wie bei Being John Malkovich. Weil das ist ja alles super schräg, also, genau. Ist auch total lustig, aber die nehmen sich irgendwie ernst deren Leben und das ist irgendwie das Witzige daran, dass man diesen Charakteren, diesen schrägen Vögeln dabei zuguckt, wie die da, ne, die bescheuertsten Sachen machen. Und ich meine, John Cusack und John Malkovich, die beide bei Being John Malkovich dabei sind, sind wirklich auch begnadet. Tim Robbins ist auch wirklich gut, aber der, also wenn das diese Rolle zum Beispiel von John Malkovich gespielt wäre, dann glaube ich, hätte der Film noch mal eine Schippe drauf gekriegt.
Ja, verstehe.
Weil diese ganz spezielle Kombination von ernst spielen, aber dabei lustig sein,
das kann nicht jeder.
Nicht viele irgendwie,
das,
ne?
Das kann nicht jeder. Ja, Tim Robbins ist auch, das finde ich ganz lustig, weil ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht. Ich sehe den auch sehr gerne. Der ist ja auch nicht in so vielen Sachen drin. Aber der ist jetzt auch nicht so facettenreich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Frecherweise.
Genau.
Und da hast du vollkommen recht, so ein John Malkovich kann das natürlich wirklich richtig gut oder auch, keine Ahnung, so Tommy Lee Jones oder so, dieses, ne, so bierernst spielen.
Ja,
aber
genau.
Dadurch so eine, ja, auch in so grotesken Situationen halt, ne, wegen John Malkovich ist ja eine reine Groteske.
Mhm.
Und da braucht es halt genau solche Schauspieler irgendwie.
Das stimmt.
Und das ist schade, wenn das dann hier nicht so funktioniert.
Nee, leider nicht. Also der Film ist schön kurz, ne? Der ist irgendwie nur 92 Minuten lang, was für so einen kleinen Kunst-Independent-Film ja recht wenig ist. Aber trotzdem zieht er sich ein bisschen, muss man sagen. Also ich glaube, da hat Michel Gondry, ich meine, das ist nach ganz vielen Musikvideos sein erstes Werk und dann in Hollywood und dann hast du direkt da so tolle Leute auf dem Zettel stehen. Die muss man dann ja auch erstmal dirigieren sozusagen, ne? Und Da wusste der, glaube ich, noch nicht so ganz richtig, wo die Reise hingeht. Da gibt es auch so eine kleine Geschichte wie Patricia Arquette, die ist auch viele große Teile des Films nackt. Später geht sie nämlich mit Puff, dem Affenmann, der dann zivilisiert geworden ist. Die entführt den dann und geht mit ihm zurück in den Wald. Und dieses Stromschlagding hat er immer noch um und sie will den dann wieder unzivilisiert machen. Und jedes Mal, wenn er dann redet und sich gewählt ausdrückt, dann kriegt er einen Stromschlag. Damit er wieder der Affe wird, der er war. Weißt du? Also das ist die Kritik an die Gesellschaftskritik ist auf jeden Fall hier, liegt auf jeden Fall hier auf der Hand, ne? Auch inwieweit kann man Leute überhaupt, sollte man die konditionieren zu irgendwas? Was ist wirklich die Human Nature? Wie ist die menschliche Natur da so, ne?
Ja.
Und sie ist auf jeden Fall große Teile des Films nackt. Immer natürlich ist alles verdeckt, aber die ist dann halt nackt da rumgestarkst irgendwo in Hollywood in irgendeinem Wald. Und die jungen Leute, die da engagiert hat, also das Set, hat sie gesagt, war voll mit jungen Leuten, die Techniker und alle, Produktion und so weiter, das waren alles junge, hippe Leute und die haben das nicht richtig gebacken gekriegt, das Set abzusperren. Und dann waren da immer irgendwelche Touristen, die da gewandert sind und dann Fotos gemacht haben von der nackten Patricia Arquette, wie die da im Wald steht, ne? Und hat sie irgendwann gesagt, das ist nicht so cool. Also das war so eine kleine Geschichte am Rande, so muss das da wohl gelaufen sein. Und der Film wirkt auch so ein bisschen klein und ein bisschen manierlich, ich weiß nicht, ja. Also
das war so ein paar Anfänger am Werk wahrscheinlich.
War ein bisschen so, also du siehst die Vision auf jeden Fall. Du erkennst auch, dass das Drehbuch wirklich cool ist. Allein schon dieser Anfang, allein das zieht sich auch dann weiter durch, dass bis zur Mitte des Films ungefähr wird aus diesen Rückblicken berichtet und der Doktor quasi from beyond the grave, also aus dem Jenseits, erzählt dann da was in seinem Leben so passiert ist und schiefgelaufen ist und so weiter, und dadurch lernst du die halt kennen. Das ist schon mal eine ganz coole Idee für ein Drehbuch, ne?
Auf jeden Fall.
Du merkst auch, dass das da eine Vision war, dass Michel Gondry dann eine Vorstellung war, wie das alles sein sollte, aber das nicht ganz richtig rund geworden ist. Ursprünglich war auch gedacht, dass der Regisseur, der Being John Malkovich gemacht hat, Spike Jonze, auch den Film macht, kam irgendwie nicht dazu, und deswegen wurde das im Prinzip der erste Hollywood-Film von Michel Gondry, der erste Langfilm dann auch dementsprechend. Ja. Was sagst du? Hättest du den gucken wollen?
Ich bin jetzt im Nachhinein dankbar, dass du dich so entschieden hast.
Ja, okay, gut.
Das kann ich schon mal sagen. Also der Film, den ich dann stattdessen gucken durfte, damit konnte ich gut leben.
Okay. Und, ich habe den geguckt und habe gedacht, ah nee, das wird dem Franz nicht, das fand dem Franz nicht gefallen. Und der ist auch ein bisschen zu klein irgendwie, um den als Hauptfilm zu besprechen. Ich meine, der Hauptfilm,
ja, gut,
den ich
stattdessen habe. Ja gut, manchmal sind ja solche Filme auch, ne? Ja, genau. Ja, also wir
ist auch ein bisschen klein, aber der hat ein bisschen Lore drumherum, der hat ein bisschen was zu erzählen
zu besprechen,
drumherum.
Ja. Ja, aber das ist jetzt schon so, nee, ich glaube, das war gut.
Die würd, so gemacht, ja, ich glaube, dir hätten die Dialoge auch nicht gefallen. Da wird natürlich viel, obwohl die sind gar nicht so schlecht, aber da wird dann halt viel, es sind viele gute One-Liner dabei, so über die Zivilisation und das Wesen des Menschen und so, ne? Nur wie das eingebettet ist, der ist nicht schlecht, der Film, aber so richtig gut ist er auch nicht. Also man sieht, dass der Regisseur und der Drehbuchautor, wenn die noch ein bisschen Erfahrung haben, dann werden die richtig
kommt
gut.
Was Gutes raus, wie wir gesehen haben.
Ja.
Dann aber kanntest du den jetzt eigentlich? Oder
ich kannte den nicht vorher.
Genau, weil du hattest ja ursprünglich einen anderen Film als zur Besprechung dir überlegt und du bist dann ja noch auf den gestoßen.
Genau. Ja, ich dachte, das muss ich mir angucken, ne? Diese Kombination, auch die Prämisse ist interessant, ne? Ja, leider hapert es ein bisschen an der Umsetzung. Aber das macht nichts, weil wir wissen ja, dadurch, dass es jetzt ein Film ist, der nach dem eigentlichen guten Film rausgekommen ist, wissen wir ja, wo die Reise hingeht. Michel Gondry und Charlie Kaufman machen ihr Ding. Und der nächste Film, den die machen, nämlich der, den wir letzten Monat gesehen haben, der ist dann, bricht alle Rekorde und ist großartig. Du siehst das auch hier. Die haben Vision.
Haben.
Genau. Du siehst es auch hier. Die haben Vision. Das ist irgendwie nett. Ist irgendwie eine nette Idee. Okay, die Namen, vielleicht behält man die mal im Blick. Ne? Vielleicht behält man die mal auf dem Schirm. Die machen bestimmt nochmal irgendwie was Cooles. So ein Film ist das. Wirklich so ein richtiger Erstlingsfilm. Und wie das jetzt kommt, das konnte ich nicht so ganz richtig finden. Kann man sich wahrscheinlich erschließen, wie das kommt, dass dieser Film 2001 gedreht wurde oder 2000 gedreht wurde und erst jetzt rausgekommen ist, 2004. Wahrscheinlich ist das im Fahrwasser von Vergissmeinnicht, dann hat man den dann nochmal rausgebracht. Der ist auch, ich meine, ich habe sogar gelesen, der ist in Deutschland auf der Berlinale und so. Da ist der sogar früh rausgekommen, aber dann in die Kinos released, war wohl erst dann viel später.
Ja, das ist ja häufig so. Ich meine, so eine Kinovorführung ist ja auch nicht günstig, irgendwie sowas dann ins Kino zu bringen, wo man. Bei so Filmen, die jetzt nicht so eine direkten riesen Publikum haben, wo alle drauf warten, da kann man die auch gerne mal dann so noch im Schränkchen behalten und dann auf den richtigen Moment warten.
Ja,
die
abzufeuern. Das ist ja auch gar nicht so doof, ne?
Ist ja heutzutage mit Streaming nicht mehr so häufig so, da erscheint sowas dann immer relativ schnell. Wobei auch so Sachen wie The Whale zum Beispiel, wurde ja auch schon, glaube ich, ein Jahr vorher oder so gefühlt auf in Cannes oder so gezeigt oder ein halbes Jahr vorher. Dann kommen die halt irgendwann dann, wenn überhaupt, manchmal kommen die auch gar nicht ins Kino.
Ja.
Muss man halt immer schauen. Ja gut, aber dann hast du ja was geschaut, was du noch nicht kanntest. Und,
genau.
Das ist ja auch Teil unseres Auftrags hier.
Mhm, ja.
Was ist uns vielleicht entgangen? Aber ist das denn jetzt, sagst du, da ist dir ein Schatz entgangen, den du jetzt, wo du jetzt alle bittest, den nachzuholen? Oder sagst du eher?
Nein. Also da könnt ihr gut und gerne erstens Being John Malkovich schon mal gucken, wenn ihr auf so eine richtig gute schräge Komödie, Satire Bock habt. Und natürlich das andere große Werk von Michel Gondry und Charlie Kaufman, Vergissmeinnicht. Das müsst ihr gucken. Das hier ist so eine Vorstufe, wo man denkt, wenn ihr Fans seid von Patricia Arquette zum Beispiel, dann ist er auf jeden Fall sehenswert. Sieht auch da wieder ganz fantastisch aus und spielt auch gut und so. Und die ist ja auch wirklich für nichts zu schade, ist mir dann mal aufgefallen. Ne? Die spielt wirklich, also die war ja in den 90ern die absolute Independent-Film-Königin, ne, mit True Romance und so. Und jetzt spielt die aber auch wirklich Rollen, wo die sich auch dann so hässlich und alt macht. Zum Beispiel habe ich die gesehen in The Act. Das war so eine Serie, ganz schräg auf einer wahren Begebenheit, mit über eine Münchhausen bei Proxy-Mutter. Boah, gruselig, gruselig. Und da ist sie auch wirklich gruselig, ne? Und da ist sie ganz so matronig und hat ganz graue Haare und Falten und so. Und die ist wirklich auch eine ernstzunehmende Schauspielerin. Ist mir dann da nochmal aufgefallen, ne? Die dann zum Beispiel nackt für so einen ersten Regisseur sich da drehen lässt.
Ja, stimmt. Das,
dem das in die Hände legt und sagt, okay, hier, ich vertraue dir, mach mal. Und das hat sie bei einigen Independent-Leuten gemacht. Ja.
Ja, krass. Das ist ja auch also nicht schlecht, gut. Ne? Freust du dich auch als Regisseur, wenn du so jemanden hast.
Ja, ja.
Auch mit so einem Namen halt, ne? Das muss man ja auch sagen. Also, eher keine Empfehlung.
Ja, außer keine Empfehlung.
Ist Completionist und möchte alle Michel Gondry-Filme sehen.
Ja, genau.
Dann kommen wir ohne Umschweife auch direkt zu unserem ersten Hauptfilm. Und ich habe Harry Potter 3, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban mitgebracht. Den ersten Teil hatten wir auch als Hauptfilm damals versprochen. Den zweiten Teil hatte, glaube ich, nur ich. Oder hattest du den vorgestellt?
Ich glaube, ich habe den vorgestellt. Also ich habe dann gedacht, Moment mal, irgendwas habe ich verpasst. Musste dann nachlesen, was im letzten Film war. Und habe gedacht, den habe ich doch gesehen. Ja. Trotzdem hatte ich das Gefühl, was verpasst. Egal, dazu kommen wir gleich.
Das heißt, du hast jetzt die ersten drei Harry Potter-Filme auf jeden Fall alle gesehen.
Ja.
Da können wir schon mal von ausgehen.
Genau.
Ganz kurz, Harry Potter wohnt immer noch bei seinen überzeichneten Pflegeeltern, bei seiner Onkel und seiner Tante. Kommt irgendwann wieder nach Hogwarts und muss feststellen, dass in der Zaubereiwelt ein berüchtigter Verbrecher, Sirius Black, entkommen ist und offensichtlich ihm nach dem Leben trachtet. So, und entsprechend verbarrikadiert man sich da in Hogwarts mehr oder weniger. Und am Ende kommt aber alles anders, als man denkt, und es entspinnt sich eine große, es kommt zu einer großen Enthüllung. Lirum Larum, egal, ihr habt wahrscheinlich alle die Bücher gelesen oder die Filme geguckt. Wir müssen gar nicht so viel über die Story reden. Wir haben den üblichen Schauspielercast, Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Und natürlich die großartigen hier, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Maggie Smith und so all dabei. Wir haben aber auch ein paar Neuzugänge.
Auch ein ganz großer dabei, ne?
Genau, wir haben David Thewlis als Remus Lupin. Wir haben Gary Oldman, den du sicherlich meinst, als Sirius Black, den Gefangenen von Azkaban. Wir haben Michael Gambon als Albus Dumbledore zum ersten Mal. Ist da zum ersten Mal in die Rolle eingesprungen, weil der Schauspieler davor, Richard Harris, weiß nicht mehr genau, ob er so hieß, der leider verstorben ist. Dann haben wir Emma Thompson in einer Nebenrolle, die wir auch gerne sehen. Und wir haben Timothy Spall als weitere Neuzugang in der Reihe. Der wichtigste Neuzugang ist allerdings hat auf dem Regiestuhl Platz genommen. Denn das ist der erste Film der Reihe, der nicht von Chris Columbus inszeniert wurde, sondern von Alfonso Cuarón. Und das ist eine interessante Wahl, eine gute Wahl, so viel würde ich schon mal vorwegnehmen. Warum ist das eine interessante Wahl? Das ist, ist ein mexikanischer Regisseur. Der hat davor, der hat ein paar Drehbücher geschrieben, also ist auch ein Drehbuchautor, und der hat große Erwartungen gemacht, diese Literaturverfilmung von Charles Dickens, und hat davor mexikanischen Indie-Film gemacht. Und ich weiß nicht, wie man darauf gekommen ist, den zu verpflichten. Ich habe es jetzt auch nicht nachgelesen, aber wahrscheinlich wollte man ein bisschen einen kleinen Shift im Ton der Reihe vollziehen, und das ist durchaus gelungen. Denn auch in den Büchern ist es so, während die ersten beiden noch so sehr verspielt, sag ich mal, sind und so viel von dieser Magie und diesem Entdeckerdrang und so und dieser Fantasie, die da ja auch reingeflossen ist, zehren, wird hier im dritten Teil, geht das Ganze, verlassen die Protagonisten quasi ein bisschen so dieses Kinderalter, und es geht so in dieses Teenageralter über, und es wird auch in dieser Reihe alles ein wenig düsterer. So, ne? Die Stakes werden höher, sag ich mal. Es wird das Universum ein bisschen weiter geöffnet. Es beginnt sich ein roter Faden über die nächsten Bücher so hinwegzuziehen, der in den ersten Teilen ja noch so ein bisschen auch so abgeschlossen sind. Und der Gefangene von Azkaban gilt auch unter den Büchern als der beste Teil bei vielen.
Ich
finde die ersten drei generell am besten. Ich glaube, am meisten Spaß hatte ich tatsächlich mit dem zweiten Buch. Aber ja, also der dritte ist schon, ich habe lustigerweise den dritten, war die erste Berührung, die ich mit Harry Potter hatte, weil meine Mutter damals den dritten Teil ausgeliehen hatte aus der Bibliothek.
Ja.
Und dann mir das zum Lesen gegeben hat. Und ich habe dann so die ersten paar Kapitel angefangen, habe überhaupt nichts gecheckt. Und dann habe ich halt von vorne angefangen, dann einmal alle zu lesen.
Ah, ja. Okay. Mhm.
Und Alfonso Cuarón hat sich danach noch aufgeschwungen, einer der großartigsten Regisseure zu werden. Er hat Children of Man gemacht, den ich super
toll finde. Liebe ich auch. Den liebe ich auch.
Er hat Gravity gemacht, den ich total kacke finde.
Ja, ich auch.
Roma habe ich noch nicht gesehen, hat auch einen Oscar für bekommen. Und der ist auf jeden Fall, hat einen sehr eigenwilligen Stil und den drückt er auch hier dem Harry Potter Franchise auf. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, weil ich auch finde, dass es der beste der Harry Potter Film ist.
Oh.
Ich bin generell ja nicht so ein riesen Fan der Harry Potter Filme-Reihe.
Mhm.
Ich bin ein riesen Harry Potter Fan, das muss ich nur vorneweg schicken. Ich habe es aber auch schon, glaube ich, mehrmals gesagt, dass es einige inkonsistente Dinge in diesem Universum gibt. Man hat so nicht das Gefühl, dass da vorher sich alles so zurechtgelegt wurde, sondern dass es mehr so ein bisschen on the fly entstanden ist. Es wurden viele Sachen immer mal wieder geretconnt, die in anderen Büchern dann irgendwie etabliert wurden und so.
Mhm.
Fehlt so ein bisschen so eine Stringenz. So
okay.
Irgendwie. Und das ist auch das größte Problem dieser Filme, dass sie halt veröffentlicht wurden, bevor die Buchreihe abgeschlossen wurde. Das heißt, man hätte sich ja im Nachhinein auf ganz andere Aspekte vielleicht konzentrieren können, um halt mehr so einen roten Faden in dem Film von Anfang an zu erzählen.
Ja.
Um damit den Büchern so ein bisschen, ja, deren Schwäche quasi auszumerzen. Aber man hat die Filme halt gemacht, während die Reihe noch geschrieben wurde. Das heißt, manchmal ist dann so ein bisschen die Gewichtung ein bisschen falsch, wo du denkst, das wäre halt cool gewesen, wenn man das vielleicht im ersten Film schon etabliert hätte und müsste das nicht nachher noch irgendwie so einstreuen.
Ja, ja.
Solche Sachen. Das wäre natürlich besser gewesen. Deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die HBO-Harry-Potter-Serie, die jetzt bald kommen soll. Was ich für eine großartige Idee halte, weil ich glaube, dass dieses Franchise sich für eine Serie tatsächlich hervorragend eignet. Und da man ja jetzt genau weiß, wohin die Reise geht, kann man da sicherlich ein bisschen gezielter erzählen, sag ich mal so.
Mhm.
Aber die Rumlarum, so viel zum ganzen Franchise. Der Film ist, finde ich, auf jeden Fall der beste der Reihe. Und das liegt an einer ganzen Reihe von Dingen. So, es ist vor allen Dingen halt die Art, wie der gefilmt, wie der umgesetzt wurde. Während der erste Teil halt wirklich auch noch sehr für Kinder gemacht ist. Und da hat man mit Chris Columbus natürlich auch den besten Regisseur geholt, um das umzusetzen, merkt man, dass dieser Film auch so im Filmischen auch erwachsener geworden ist.
Mhm.
Das ist so ein bisschen so von der ganzen Kameraführung, du hast auch mal so Longshots drin und so, also da wird auch mal ein bisschen was ausprobiert, ein paar coole Effekte irgendwie und generell viel bewegte Kamera. Das ist einfach schon ein bisschen spannender, auch fürs Auge. So, es ist nicht mehr so, du wirst nicht nur mehr mit irgendwelchen Schauwerten überflutet, sondern es ist auch so für das filmästhetische Empfinden ein bisschen anspruchsvoller, würde ich einfach mal sagen.
Ja, 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 stimmt schon.
Und das finde ich wirklich, wirklich sehr gut. So, du hast mir geschrieben vor irgendwie 2 Tagen, hast den gesehen und hast keine Ahnung, was passiert da überhaupt.
Verstehe nur Bahnhof. Ja,
das ist immer schwierig, wenn man dann so einen Film guckt, ich habe den dann auch geguckt. Und wenn man sich dann fragt, wie ist das wohl für jemanden, der den noch nie gesehen hat und der auch die Bücher nicht gelesen hat, checkt man das dann überhaupt?
Nein.
Weil da passiert ja gerade am Anfang, passiert ja so viel. Also ich sag mal so diese erste halbe Stunde oder was, bis es dann wieder nach Hogwarts geht und dann so die Geschichte sich entspinnt. Da ist dann mit der sich aufblähenden Tante, mit dem verrückten Dreifachdeckerbus und da passieren so viele Sachen, die natürlich in den Büchern total cool irgendwie sind, ne? Und so mysteriös und fantasievoll ja auch einfach, ne?
Ja.
Aber du wirst ja echt bombardiert erstmal mit wo man sich
mal Set-Pieces,
war das schon etabliert? Gab's das vorher schon?
So, ist genau so war es nämlich. Da musste ich.
Hab ich was verpasst?
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit gedacht am Anfang, Moment, ich habe doch jetzt irgendwas verpasst. Ich musste direkt, natürlich habe ich dann nachgelesen, Harry Potter 2. Und dann habe ich da die Handlung gelesen und gedacht, Moment, dann habe ich da, das habe ich gesehen. Das weiß ich noch. Aber trotzdem fehlt mir jetzt irgendwas an Informationen, um das zu verstehen, was hier abgeht. Und als erstes habe ich sogar gedacht, ah Moment, warte mal, habe ich den schon gesehen? Weil der ist ja schon wieder am Anfang bei diesen völlig, völlig bescheuerten irgendwelchen Verwandten da.
Ja.
Warum ist der da noch? Das hatten wir doch jetzt schon zweimal, oder? Wohnt er da allen Ernstes noch?
Also, ja, er ist ja minderjährig. Ne? Er kann ja nicht einfach jetzt irgendwo hinziehen.
Ja, der wirkt, ja, aber in diesem Film, das ist vielleicht auch so ein Ding, der ist halt auch erwachsen geworden zwischen diesen beiden Filmen. Der wirkt jetzt wie ein 16-Jähriger oder so, ne? 15. Wie alt soll der sein? 12? Wahrscheinlich soll der 12 sein, aber der wirkt, also ich habe gedacht, sind die jetzt, sind die ja schon im Teenie-Alter, sind die ja schon 15, 16, ne? Und irgendwie hat mich das irritiert, dass das wieder genauso anfängt, wieder in den Ferien.
Jetzt oute ich mich wieder als absoluter Harry Potter-Noob wahrscheinlich. Ich weiß nicht, werden die mit 12 eingeschult? Und dann müsste er jetzt irgendwie 13, 14 sein, so 15. Okay. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Aber ja, die Schauspieler sind natürlich älter.
Ja, ja. Und dann hat mich das erstmal irritiert, dass der jetzt schon wieder bei dieser Familie ist, bei dieser schrecklichen, die ja auch, wie du sagst, schon überzeichnet ist und auch absolut, ja, das ist mir zu flach. Also die sind ja nix, die sind ja nichts als böse. Da kommt dann noch so eine Tante dabei und die dicke Tante, die ist ja noch mehr böse, als die zwei sowieso auch schon böse sind. Das ist cartoonisch, aber ja, das ist klar, das soll dann vielleicht auch so sein. Habe ich mich dann, habe ich gedacht, oh gut, dann ist das so jetzt, das ist der Style und der Style von dem Film, dass das alles wirklich so voll on the nose ist und voll draufgehauen, absolut böse und absolut gut. Das stellt sich raus ja im Laufe des Films, das fand ich zum Beispiel gut, um mal was Nettes zu sagen. Es ist ja eben nicht so, da sind dann so Wendungen, dass die Charaktere oder die Figuren, von denen man dachte, ja, das sind auf jeden Fall die Bösewichte, sind es vielleicht gar nicht. Oder vielleicht haben die auch andere Motive, die man so nicht versteht. Und das finde ich zum Beispiel sehr erwachsen und ganz gut. Das ist am Anfang noch nicht so. Da sind einfach, diese Familie ist einfach überböse, so wie kein Mensch böse ist. Wie nur Cartoon-Figuren sind. Und die anderen im Laufe des Films, später, kriegen dann die Sirius Black.
Und auch mal Schattierungen.
Die kriegen dann, genau, verschiedene, da sind dann Graustufen auch, die stattfinden. Wie das ja auch ist, wenn man erwachsen wird und wie es dann im Leben ist, dass man dann erkennt, ja, ganz gut und ganz böse ist vielleicht ein Konzept, was es so gar nicht gibt. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe dazu was gelesen. Ich würde gerne behaupten, dass es jetzt mein genialer Gedanke ist, aber dem ist nicht so. So die erste halbe Stunde, wo er wirklich noch da zu Hause ist und das alles so total comichaft ist und dann diese Nummer mit dem fahrenden Ritter oder dem Nightbus, das ist alles noch so quasi Überbleibsel aus den ersten beiden Filmen, wo das ja auch so sehr quietschig, bunt und so ist. Und dann, wo er nach Hogwarts kommt, dass dann quasi auch im Film diese Transition stattfindet. Wo es dann ja auch sehr, die Fahrt in dem Zug, da wird es ja dann sehr düster und regnerisch und nachts und so.
Ja, ja.
Und dass da quasi dieses Erwachsenwerden, da merkt man, okay, jetzt betreten wir einen neuen Abschnitt in dieser Harry Potter-Serie. So dieses
unbedingt,
ganz quietschig Bunte
so
ist jetzt hinter
gefühlt,
uns gelassen.
Ja.
Das ist noch so ein Überbleibsel und jetzt geht's los. Und das, finde ich, kommt auf jeden Fall auch darüber, weil so verrückt wie in der ersten halben Stunde wird es dann auch nicht mehr.
Nee, genau. Von also da wird das ein bisschen entsättigt auch. Auch von der Stimmung her wird das dann kühler, ne? Mhm. Und das hat mich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen gestört. Also wenn ich den jetzt zu Weihnachten geguckt hätte, glaube ich, wäre der mir noch besser bekommen. Aber das war irgendwie auch skurril. Draußen
mit 30 Grad.
Mit 30 Grad, weiß ich nicht, hat das alles nicht so Sinn ergeben. Warum haben die das so gemacht? Weißt du das?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch überlegt.
Oder kommt im Winter vielleicht noch einer?
Nee, ich glaube, die Abstände werden jetzt, glaube ich, etwas größer, aber da musst du mich jetzt kraft.
Weil das ist so ein Winterfilm. Allein schon, wenn du diesen Jingle hörst, dann denkst du ja schon Weihnachten, ne? Das hat ja schon diese Weihnachtsglocken. Also irgendwie, der Jingle ist auf jeden Fall Herbst, wenn nicht sogar Weihnachten für mich, so vom Gefühl her. Das hört man nur dann eigentlich. Das fand ich ein bisschen irritierend. Wie gesagt, bin ein bisschen verzweifelt, weil du hast von Anfang an, siehst du, dieser Sirius Black, dieser Oberbösewicht, also der als Bösewicht etabliert wird, den siehst du in einem bewegten Mugshot und dann siehst du, dass es Gary Oldman ist und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, Gary Oldman, super, bring ihn raus, hol ihn raus, wo ist er? Und das dauert ewig, bis er endlich kommt und dann wird es auch richtig gut. Also der, natürlich spielt der super, es ist Gary Oldman, ne?
Ja,
und ich habe mich die ganze Zeit auf den gefreut. Und gedacht, komm jetzt, lass ihn auch spielen, ne? Lass ihn da rauskommen aus dem Mugshot. Und das dauert mir gefühlt ein bisschen zu lange. Da passieren zu viele Sachen drumrum, so nebenher. Das finde ich dann schade drum, weil den hätte ich gerne länger gesehen. Ne?
Ja gut, jetzt musst du natürlich wissen, das ist ja eine Filmreihe und er taucht ja nicht, wird ja nicht zum letzten Mal auftauchen.
Ja, das ist ja also gut, aber
natürlich.
Genau, also der hat mir echt gefehlt, weil auch immer noch die drei noch nicht an ihrem Peak ihres schauspielerischen Talents immer noch nicht angekommen sind. Ich glaube, das wird besser. Bin sicher, das wird besser. Aber das ist jetzt hier auch noch nicht so der Fall. Deswegen muss man sich immer noch verlassen auf die großen Namen, neben denen, die spielen, um das alles so ein bisschen hochzuspielen vom Niveau her.
Das geht aber auch. Auf die kannst du dich auch verlassen.
Auf die kann ich, Gott sei Dank.
Genau. Also wirklich jeder Einzelne. Das ist ja auch, wir haben es ja schon mal gesagt, das ist ja wirklich so der All-Star-Cast einfach, der britischen Schauspieler.
Ja, ja.
Und auch die, die dazugekommen sind, alle auch super. Also.
Genau.
Das ist wirklich, und so funktioniert diese Welt auch nur und ist auch glaubwürdig.
Ja.
Irgendwie dadurch, dass da halt so tolle Schauspieler spielen, die das alles so gut rüberbringen und so glaubhaft.
Mhm.
Das ist schon nicht schlecht.
Des Weiteren, mir fiel gerade noch etwas auf. Ach genau, da ist schon wieder so eine Sache, also da passieren ja ganz viele Sachen, habe ich ja beim ersten und zweiten schon bemängelt, die man einfach so als Realität akzeptieren muss, die an sich total interessant sind und voll cool und denkst, ach, guck mal. Und dann ist das einfach so, schwupps, wegerzählt. Das passiert einfach so nebenbei. Und diesmal ist diese kleine Sache, die nebenbei passiert, die das, hier Dings, Hermione, ein Zeitenamulett hat,
um
Zeit zu Zeit reisen. Hallo? Einfach so. Oh, guck mal hier, übrigens. Ja, okay, alles klar, weiter im Film.
Ja, da müssen wir gleich drüber reden, weil das ist das für mich das, ist das größte Thema dieses Films und der gesamten Harry Potter-Reihe, sowohl Buch als auch für das halt das größte Plothole in dieser ganzen Reihe.
Ja.
So, ne? Das ist
finde ich auch, fand ich so
bei
schon.
Herr der Ringe.
Vielleicht soll das deswegen so wegerzählt werden, so neben so vorbeigehuscht.
Das ist, genau, da müssen wir das würde ich mir zu gern zum Ende aufheben, weil das ist wirklich, ja, das ist kontrovers, sage ich mal, also für mich. Zuvor noch, es wird auch an, ja, der Ton wird eindeutig dunkler, das merkt man auch so an der ganzen Farbgebung. Und ich finde das, ja, das wird in den folgenden Filmen auch immer alles so gemacht. Also dieser Ton wird jetzt so ein bisschen beibehalten. Das ging mir damals so ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt, dass das alles so jetzt so schwer wurde irgendwie.
Mhm.
Und deshalb finde ich, das finde ich halt so schade, weil da so die ersten beiden Filme dadurch auch so komplett entkoppelt von dieser Reihe wirken. Irgendwie so. Das passt alles gar nicht so dazu. Und das finde ich auch so schade, dass man es nicht da geschafft hat, wirklich einen vernünftigen Bogen zu spannen. Aber das ist auch wieder ein Problem der Bücher. Und das ist genau wie diese Sachen, die tatsächlich so Sachen, die einfach so angesprochen werden und dann aber so in so einem Nebensatz irgendwie erklärt werden. Das ist leider auch in den Büchern häufig so.
Ach so, echt? Ich hätte gedacht, in den Büchern
also,
ist das bestimmt.
Klar, es gibt Sachen, die weiter erklärt werden, aber du hast halt zum Beispiel diesen Zeitumkehrer, reden wir gleich nochmal drüber. Aber das sind Sachen, die dann auch im Nachhinein irgendwie nicht, ja, dann wird dann so in einem Nebensatz erklärt, warum können wir den jetzt nicht weiter benutzen, ne? Oder hier und da, solche Sachen. Und das ist halt ein großes, großes Problem dieser ganzen Reihe. Das fängt an von möglichen Transportmitteln, die es gibt. Das fängt dann an mit, ja, okay, wir können auf Besen fliegen oder wir können, dann gibt es irgendwann, okay, es gibt Portschlüssel, dann irgendwann können sie sich einfach teleportieren. Das ist halt alles so, es ist alles because the plot says so. Das ist einfach, du merkst einfach, das ist wirklich scheinbar beim Schreiben sich ausgedacht, okay, ich muss sie jetzt von A nach B kriegen, okay, dann können sie sich jetzt teleportieren. So, das wird halt in den nächsten Filmen, wir werden die alle gucken müssen. Da wirst du es feststellen, es wird irgendwann, wenn man dieses ganze Wissen der letzten Filme für den ersten Film anwenden würde, wird das alles gar nicht mehr funktionieren.
So, ja, okay.
Wo man sich fragt, warum machen die, das ist so ein bisschen auch was da aus das Problem, warum haben die das, was sie da können, nicht schon im ersten Film gemacht?
Ja,
da gibt es ganz viele dieser Sachen. Und das ist total schade einfach. Und das ist
ein großes
Problem.
Und im Begriff dieses Problems ist der Zeitumkehrer, richtig?
Ja.
Weil was hätte man alles machen können, wenn man das Ding, also.
Ja, komm, wir sprechen den Elefanten im Raum an. Also es ist auf jeden Fall so, dass es kommt irgendwann zu einem. Da dachte ich auch, das ist bestimmt dein Lieblingsteil, weil du liebst ja Zeitreisen.
Ich liebe es. Ich fand das auch richtig, fand das auch gut gemacht dann im Nachhinein. Aber wie du sagst, das war dann so, sie sagt dann auch in so einem Nebensatz, ja, deswegen bin ich immer pünktlich und hab so gute Noten. Ja. Hä? Was?
Also, es ist so, dass Hermine, das wird am Anfang so ein bisschen geplantet, scheinbar gefühlt in zwei Schulfächern gleichzeitig sitzt.
Mhm.
Und am Ende kommt raus, ja, tatsächlich tut sie das, denn sie hat von der Lehrerschaft eine Zeitmaschine bekommen, um besser lernen zu können und in zwei, drei Fächern gleichzeitig zu sein.
Okay.
Das ist das mächtigste Device in dieser ganzen Zaubererwelt.
Ja.
Und du gibst es einer 13-jährigen Schülerin, damit sie besser lernen kann.
Ja. Okay. Na, also. Na.
Das ist also. Was könnte man damit alles machen? Das ist die Möglichkeiten sind mannigfaltig.
Ja.
Jetzt kann man vielleicht sagen, gut, du kannst damit nur einen Tag zurückreisen. ich weiß nicht mehr genau, wie das in Büchern war, ob du damit auch sagen kannst, okay, ich reise jetzt einfach ein paar Jahre in die Vergangenheit zurück.
Und retten Harry Potters Eltern.
Retten Harry Potters Eltern oder was weiß ich. Natürlich ist dann immer dieses, ja, wenn du was veränderst, dann verändert sich alles, bla bla bla. Wird hier auch so ein bisschen angedeutet mit so einem kryptischen, ja, wenn ihr vor Mitternacht nicht zurück seid, werden die Folgen ganz, ganz furchtbar sein. Mhm. Denkst, ja, okay, kann sein. Allerdings greifen sie sehr stark in die Geschichte ein, ja, total. Muss man sagen. Und es ist so ein bisschen dieses Bill und Ted-Prinzip, dass sie so nach dem Motto, komm, wir gehen einfach, reisen einfach gleich, wenn wir das alles erledigt haben, reisen wir in die Vergangenheit zurück und legen uns den Schlüssel für den Safe hier hin. Dann können wir den Safe ja jetzt aufmachen und dann, ach, da liegt er ja. Ja, haben wir also gemacht. So, ne? So ein bisschen dieses Prinzip ist das, weil wir hier schon quasi in dem ersten Durchlauf alle Konsequenzen sehen, die aus der Zeitreise passieren und dann am Ende, in den letzten 20 Minuten, einer halben Stunde, wir dann sehen, wie das alles zustande gekommen ist.
Ja, das fand ich zum Beispiel cool zu sehen.
Das ist auch cool gemacht, das mag ich auch. Das ist auch es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an so Zeitreisegeschichten und hier fand ich das cool, dass es so gemacht wurde und dass sie sich dann auch selbst beobachten können und so.
Ja.
Das, und aufpassen müssen, natürlich nicht gesehen zu werden und so. Das fand ich echt toll gemacht. Aber dieses Plothole ist so groß.
Ja.
Es ist so unfassbar groß und es lässt sich nicht mehr schließen. Ich glaube, der wird ja auch, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber der wird, glaube ich, zerstört danach.
Ich wollte gerade fragen, ob die den wohl nochmal benutzen.
Weil das irgendwie zu mächtig ist oder so oder keine Ahnung.
Ja.
Wo du aber denkst, ja gut, irgendjemand wird den ja hergestellt haben. Also der kann den ja auch wieder bauen. Also gibt es da nur einen von?
Ja.
Man weiß, es ist alles.
Nee, da geht es zwischen mehrere von und sobald der gebraucht wird, wird der aus der Plot-Device-Kiste rausgezaubert. Ist doch klar.
Ja.
Wenn man den an irgendeiner anderen Stelle mal braucht, weil man sich in ein anderes Plothole verrannt hat, wofür man jetzt eine Zeitmaschine braucht, um das wieder zu schließen.
Ja. Also es ist wirklich so dieses alte, bei Herr der Ringe gibt es ja dieses, warum sind die nicht einfach mit den Adlern zum Schicksalsberg geflogen und haben den Ring da reingeschmissen? Da gibt es auch dann irgendwelche Erklärungen. Ja, die Adler, die mischen sich nicht so ein in die irgendwie so.
Ja, irgendwelche,
okay. Ne? Das ist so Headcanon-Geschichten, die dann so erfunden werden. Aber hier, es gibt nichts, um das zu verteidigen. Das ist einfach richtig fahrlässig.
Ja, total. Und das ist auch wirklich ein Problem, was es in der Fantasy gibt, weil in Welten, wo gezaubert werden kann offensichtlich, ist theoretisch alles möglich und es kann alles gezaubert werden. Ne? Also, ja. Warum zaubert man den Ring da nicht hin? Keine Ahnung. Ne? Und du musst dann für all diese Sachen musst du dir ja dann wiederum Erklärungen ausdenken.
Ja.
Musst du dir was
und das
einfallen lassen.
Ist auf den Punkt das Problem von der Harry Potter-Reihe, dass im Laufe der Reihe immer mehr so Erklärungen oder so Regeln eingeführt wurden, die offensichtlich vorher scheinbar noch nicht galten oder dann nur in manchen Situationen, weil es halt gerade der Plot in dem Moment so braucht. Und das ist, wenn du dann mal das große Ganze betrachtest, dann ergibt das teilweise überhaupt keinen Sinn. Es ist halt so inkonsequent und inkonsistent. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und das hätte man natürlich in den Filmen retten können, wenn man sich da ein bisschen Zeit gelassen hätte. Man wollte die Cash-Cow natürlich melken, solange sie noch fett ist.
Ja.
Und das sind ja einige Sachen. Ich finde auch es gibt ja diese Karte des Rumtreibers, diese Marauders Map. Also Harry Potter bekommt ja irgendwann so eine Karte von Hogwarts, wo er jeden, der da rumläuft, quasi sehen kann. Das ist wie in einem Videospiel.
Oh, die Karte, die fand ich zum Beispiel auch echt super. Da hab ich gedacht, was
ist
ein cooles Device.
Geil, aber die ist auch so OP, die ist so mächtig, das zu haben. Wurde auch übrigens von Schülern entwickelt und hergestellt, die scheinbar sowieso die absoluten Überflieger waren. Und das ist auch so ein super, also Harry Potter wird ja ausgestattet mit dem Unsichtbarkeitsumhang, damit er, wenn immer der Plot es will, unsichtbar sein kann.
Ja.
Aber wenn er das dann, wenn wir es dann gebrauchen könnten, ist es auch manchmal nicht da, damit wir wieder was anderes zeigen können, was er dann Tolles macht.
Ja.
Wo man sich mal fragt, warum ist da nicht ein Unsichtbarkeitsumhang? Dann kriegt er die Karte des Rumtreibers, wo er alles sehen kann, was passiert. Und dann bekommen sie noch einen Zeitumkehrer. Also es ist schon, also der.
Ja, es ist viel, aber es ist, ich meine, die Geschichte spielt, die handelt von Zauberern. Das ist eben der Punkt, ne? Das sind alles so Sachen, wenn es Zauberer gäbe, dann hätten die wahrscheinlich sowas. Aber dann wären natürlich sauber gestrickte Geschichten ein bisschen schwierig. Weil die natürlich immer dieses Device benutzen würden. Dann, ne?
Genau, ja, und das ist natürlich ein großes Problem. Wenn du das einmal reinbringst, ne? Das ist wie wenn du bei Star Wars reinbringst, dass man mit der Macht Wunden heilen kann, wo man sich dann fragt, warum haben die das nicht vorher schon mal gemacht in irgendeiner Form?
Ja, ja, stimmt.
So, und dann sagen dann immer Leute, ja, ihr müsst auch ein bisschen, ne, kann natürlich auch mal neue Sachen ausdenken und so, aber du musst ja immer sehen, ja, aber es gab ja auch so Sachen davor und so, und du musst ja immer, wenn du sowas etablierst, musst du sehr vorsichtig sein in solchen Franchises, in solchen...
Das stimmt. Das sieht man jetzt am Acolyte, ne? Wie das alles,
ach,
wie Sachen
Heiliger Jesus,
verrissen,
fang nicht damit an.
Verrissen werden können. Nee, ich meine nicht, wie furchtbar das ist, sondern wie die Leute auch Sachen Rezensionsbombing betreiben und das einfach so verreißen. Also gibt ja nichts Militanteres als Star Wars-Fans, habe ich das Gefühl manchmal. Egal. Ja, und Harry Potter-Fans,
alle Fans.
Die mögen aber diesen Film, ja? Du sagst, das ist trotzdem dein Lieblings.
Ich mag den auch, ja. Ist wirklich. Ich kann ja auch bei Herr der Ringe drüber wegsehen, dass es dieses Plothole mit den Adlern gibt und so. Und das ist jetzt auch, das ist was, worüber man nett bei einem Abend mit Bierchen mit ganz vielen Harry Potter-Freunden diskutieren kann. Das macht ja auch Spaß.
Wenn alle ihre Zauberhüte aufhaben.
Aber es macht ja für mich jetzt das nicht scheiße. Ich genieße das trotzdem. Ich mag diese Reihe unglaublich gerne. Die bedeutet mir auch unglaublich viel. Also gerade die Bücher. Das war so mein, ich habe die ja verschlungen.
Ja, ja.
Bücher, ne? Mhm. Also habe ich ja schon mal erzählt. Mit diesen Mitternachtspremieren. Book-Release-Partys und was
voll
weiß ich,
cool,
was da alles gab. Ne? Und das ist ja wirklich Teil unserer kollektiven Kindheit, die alle so in diesem Alter waren. Mm. Ich bin nur halt, wie gesagt, nicht so ein Riesenfan dieser Filme, war ich auch noch nie irgendwie. Ich habe das schon immer gesagt.
Ja, stimmt.
aber trotzdem gibt es ja auch Abstufungen. Und der ist einer der besseren auf jeden Fall, finde ich. So. Ja. Ne? Es ist halt, ja, wenn man den machen, dann guckt, man merkt halt so schon, dass sie wirklich Probleme hatten, das teilweise in Filmform zu gießen. Da sind manchmal nur noch so Teile bei, wo du denkst, ach, das ist jetzt wieder aus dem Film wieder nur da rein gemacht worden, um halt irgendwie dieses Buchkapitel noch irgendwie abzuspeisen. Aber eigentlich wäre es für den Plot gar nicht so wichtig gewesen. Das ist natürlich auch immer wichtig, um diese Welt so ein bisschen anzureichern, damit wir da auch wieder ein bisschen was Neues entdecken dürfen. Aber insgesamt wäre es schon cooler gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte. Visuell finde ich den halt mindestens mal spannend und auch wenn der Stil in den folgenden Filmen so ein bisschen übernommen wurde, kommt keiner mehr so an diese dichte Inszenierung ran.
Okay.
So, das ist dann nur noch so ein bisschen kopiert und hier ist das wirklich sehr, sehr gut. So, die Effekte geht besser, aber ist auch okay. Ist State of the Art auf jeden Fall. Aber ich finde so dieser allgemeine Look, der passt auch unglaublich gut zu dieser Geschichte. So, es gibt ja dann diese Dementorenfiguren, das sind ja diese Ghost Rider von ringemäßig, die da so überall rumschweben. Und die geben dem Ganzen, da hast du immer viel bei Nacht und Regen und so. Und das
stimmt.
Ist ja eine Seite von Hogwarts, die wir also den Film ja auch noch nicht gesehen haben. Ja, dass wir merken, okay, jetzt kommt das Erwachsenwerden, kommt jetzt unaufhaltsam hier auf alle zu und jetzt ist vorbei mit Heidi-Tighty und wir spielen Quidditch und haben Spaß. Mhm. Sondern jetzt ist der Ernst des Lebens irgendwie da. Aber ich habe auch das Gefühl in den folgenden Filmen, dass es immer so ein Kompromiss war zwischen, okay, wir wollen möglichst viel aus den Büchern reinmachen und möglichst viel auch von diesen Nebenkapiteln und Nebengeschichten, die ja auch echt cool sind. Aber man dann so ein bisschen das Erzählen der Geschichte vernachlässigt hat.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob nicht ein Serienformat dieser Reihe besser getan hätte.
Voll.
Wie bei den meisten Romanen, weil da hast du viel mehr Zeit natürlich dann auch, ne?
Genau, du kannst dann auch mal so Filler-Episoden reinmachen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, bei Harry Potter gibt es auch so eine ganze Storyline mal mit einem Geistergeburtstag, der irgendwie dann so mal stattfindet. Cooles Kapitel, ne? Oder es gibt mal so mit so einer Elfen-Rettungsbewegung, die Hermine ins Leben ruft. Das alles in den Filmen natürlich nicht stattfindet, was ja auch Sinn macht, weil es ein bisschen zu viel ist. Aber mich reißen jetzt mittlerweile diese ganzen, okay, wir haben jetzt eine Unterrichtsstunde und machen irgendwie das und das, immer so ein bisschen raus, weil ich denke, eigentlich haben wir jetzt ja schon viel etabliert.
Ja, ja. Muss man wirklich jetzt nochmal Unterricht machen? Muss man wirklich jetzt nochmal bei dieser fiesen Familie sein? Das,
ja, genau.
Also das wäre zum Beispiel das Erste, was man hätte streichen können, finde ich.
Ja.
Ne?
Gut.
Und das mit dem Bus ist auch wirklich so eine Episode, die das, also die braucht man dafür gar nichts.
Ja, das ist auch ein Kapitel im Buch.
Aber die
ist jetzt in dem Film wirklich nur für Spectacle drin. Und
hättest
auch locker weglassen können.
Ja, genau.
Vollkommen egal. Bringt den Plot nicht voran, es bietet halt nochmal irgendwie ein bisschen neue Insight, also einen neuen Blick auf diese Welt und was da alles möglich ist. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da wieder zu weit auf dem Fenster lehne, aber ich glaube, dieser Bus spielt nie wieder eine Rolle.
Mhm.
Weiß ich nicht genau, kann sein, dass doch, dann werden mich jetzt alle steinigen, aber ja, es sind halt so viele Sachen, das kannst du halt im Film eigentlich weglassen, wenn du weißt, das ist egal. im Prinzip. Ja. Und dann kannst du dich mehr konzentrieren auf die wichtigen Sachen. Und das ist halt ein Problem. Weil die letzte Stunde, sag ich mal, wo sich das dann alles entspinnt und wo es dann wirklich nur um Plot geht und,
genau.
und Figur.
Die finde ich auch wirklich
gut. Das ist super. Ja. Das ist echt super. Aber dazwischen, ich muss mir die nicht schon wieder irgendwie beim Quidditch-Spielen angucken. Wie
schon ganz wieder Quidditch, ja, habe ich auch gedacht. Ja, im Regen diesmal.
Ja, ne, das ist alles so ein bisschen. Ja, ich meine, da passieren natürlich auch relevante Dinge irgendwie, aber man hat es jetzt auch schon 100 Mal gesehen.
Ja, ja.
Irgendwie, ne? Ist so ein bisschen mein Problem, dieser Reihe. Und deshalb freue ich mich so auf dieses Serienformat, weil wie du sagst, dann hast du wirklich viel mehr Zeit und kannst sowas auch mal machen.
Ja.
Und es ist nicht so ein Augenroll-Moment, sondern hast halt mal so die eine Episode, wo dann ein bisschen mehr so ist.
Ja, ja, stimmt. Oder du folgst halt diesen ganzen, du folgst diesem Plot über viel längere Zeit und hast dann auch mehr Luft und hast dann auch Lust, mal kurz was anderes zu erleben. Weil du die ganze Zeit, genau. ne, jetzt über 6 Folgen schon einen bestimmten Plot verfolgst, dann ist das auch okay, wenn da zwischendurch mal ein Geistergeburtstag ist oder so, ne? Weil das vergisst du ja nicht sofort wieder. Und hier ist, also in den Filmen ist da wirklich alles sehr, sehr, sehr vollgepackt. So für meinen Geschmack.
Ja, ne? Das ist wirklich schwierig. Ne? Versuche aber mal wirklich so, ja, das ist ja das alte Problem bei allen Literaturverfilmungen. Wo setzt du den Schnitt an? Was ja. ist erzählenswert, was nicht? Ne?
Ja, genau, ja. Und die Fans lieben alles daran, ne?
Genau, die sagen, warum ist das nicht drin? Es gibt ganze Figuren. Es gibt den Geist Peeves, der spielt in den Filmen keine plotrelevante Rolle, sage ich mal, aber der taucht immer mal wieder auf. Ist auch so eine Figur, die gibt es in den Filmen halt nicht, ne?
Mhm.
So, ne? Das macht aber Sinn, dass man das so gemacht hat und auch von Anfang an so gemacht hat.
Ja.
Ja, das hätte man auch da einen falschen Schluss ziehen können und sagen können, oh, den müssen wir jetzt auf jeden Fall reinbringen, der ist im Buch so groß und dann merkst du, okay, eigentlich hätten wir uns den auch sparen können und lieber was anderes erzählen können.
Ja,
ja, das stimmt. Ist halt ein bisschen schwierig. Aber an sich finde ich wirklich, dass dieser Film hier der beste ist. Das heißt, ich muss dir leider sagen, es wird jetzt nur noch schlechter.
Okay, okay.
Und es wird auch deutlich schlechter, muss man sagen. Also sobald dann hier, wie heißt der? Jack Yates? Nee, wie heißt denn mal der? Irgendwann mit Yates. Der Regisseur jetzt ans Ruder kommt, da wird es dann bitter.
Okay, wie viele kommen noch? Wie viele haben wir?
David Yates. Es kommen noch 4 oder 5.
Boah.
Einer ist noch 2 geteilt. Feuerkelch.
So viele.
Honest Phoenix, Halbblut Prinz. Ja, 5 noch.
Boah, Wahnsinn.
5 Filme.
Krass. Was eine Maschine, wirklich. Aber was ja immer gerne gefragt wird, oder was ich mich immer frage, kann ich das denn gucken, ohne davor einen gesehen zu haben?
Nein, das ist jetzt vorbei.
Definitiv nicht. Also man kann das sogar kaum gucken, wenn man die anderen 2 Filme gesehen hat. Man kann das eigentlich nur gucken, wenn man auch die Bücher gelesen hat. Also echt.
Ja, dann macht viel mehr Sinn. Oder man muss die halt wirklich nah beieinander gucken. Aber wenn man den einen vor 2 Jahren geguckt hat und auch nur so, nicht weil man jetzt so richtig Bock drauf hatte, sondern eher so jetzt wie viel, weil man den gucken musste, dann wird's schon schwierig. Irgendwie, ne?
Ja. Ist das. Das ist, glaube ich, bei der Fortsetzung, die ich mir ausgesucht habe als Hauptfilm, ein bisschen anders, zum Glück.
Ja,
den kann man vielleicht auch unabhängig gucken.
Ja, so kann man schon sagen. Ja, also leider geht es ab jetzt bergab mit der Harry Potter-Reihe. Das war jetzt der absolute Höhepunkt.
Mhm.
Und
Ich fand den auch gut. Ich habe wieder Sachen zu bemängeln, ne? Aber vielleicht habe ich mich jetzt auch selber einfach in diese Rolle manövriert, derjenigen, die das auseinanderpickt. Aber ich meine, dafür machen wir es ja, ne? Und da gibt es schon das eine oder andere dran zu picken. Aber grundsätzlich, grundsätzlich sehe ich das ein. Der ist wirklich gut und so. Aber hat mich wirklich ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
Ja, es ist schon viel.
Und hinterher, wie du sagst, am Ende, die letzte, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde, das war richtig gut, weil das blieb dann alles schön beisammen. Die Informationen, die ich brauchte, um das zu verstehen, waren alle jetzt gerade, das ist alles jetzt, ergibt sich alles so jetzt gerade, da kommt nichts Neues mehr dazu, außer natürlich der großartige Zeitenumkehrer, wo man denkt, what? Aber abgesehen davon ist das dann so ein bisschen klassischer, dass man einfach den Charakteren, dass man weiß, wie man zu folgen hat, was die Stakes sind und da war ich dabei. Aber gut.
Ja, also das
ich mochte diesen Schlüsselmoment auch, ne? Weiß nicht, spoilern wir? Ja klar, kennt doch jeder, ne? Wo Harry Potter die ganze Zeit sagt, mein Vater hat uns gerettet.
Mhm.
Und dann ergibt sich das, dass er das selber war. Das fand ich gut. Das fand ich richtig gut.
Das ist auch echt
super. Dass er auf sich selber sich verlassen muss, ne?
Ja.
Also, dass er selber die Fähigkeiten hat, erstens, dass er ist ja ein großartiger, der Chosen One sozusagen, dass er das überhaupt kann, diese Art von Zauber, und dass er sich selber gerettet hat. Weil das ist so eine Lesson, die man auch als Teenager lernt. Eine etwas, was man als Teenager lernt. Man muss sich auf sich selber auch ein bisschen verlassen können.
Wie heißt
für sich selber kämpfen, ne?
Es so gibt irgendwie. Doch diese Filmtrope, wie heißt das nochmal? Das muss ich jetzt.
Magic mal. Feather?
Ja, genau. Magic Feather, ja. Das ist doch, ne?
Du hattest die Kräfte all along. Du hattest genau, die ganze Zeit selber die Fähigkeit. Genau.
Hatten wir schon mal.
Genau.
Genau, und das ist das, ist ja auch, da steckt da ja total drin.
Genau, ja, das gefiel mir gut. Und wie lange er auch gebraucht hat, um das zu realisieren. Nein, er kommt nicht. Es kommt niemand, um dir zu helfen. Es kommt niemand. Das ist einerseits ein bisschen traurig, aber andererseits, niemand kommt. Du kannst dir selber helfen. Du kannst das. So, bam. Fand ich gut.
Ja.
Fand ich richtig stark.
Nee, super. Also wirklich, die letzte Stunde, großartig. So, es gibt da auch ein, zwei Hüllungen, die jetzt einen nicht so mega umhauen, weil die sich halt nicht irgendwie angebahnt haben oder so. Stichwort Krätze, also Ratte.
Ja,
ist halt
ja.
Dann so, ah, okay, ne? Okay, nimmt man dann halt so hin irgendwie.
Ja, ja.
Das ist immer so ein bisschen schwach, wenn du halt so, wir haben schon häufig über Planting und Payoff gesprochen, wenn du solche Sachen, wenn du die so ein bisschen kommen sehen kannst, sind die meistens stärker. Und hier ist das so ein bisschen Kai aus der Kiste. Mhm. Das hat sich in den ersten zwei Büchern nicht angedeutet, dass diese Ratte in irgendeiner Form ein Zauberer ist, der sich zu einer Ratte verwandelt hat.
Ja.
Ja, das ist dann halt so dahingeschrieben, weil wir brauchten es jetzt halt.
Zauberei ist das.
Das ist halt der Zauberei. Ne, aber an sich ist das wirklich sehr, sehr gut. Auch dann okay gespielt. Ich finde es auch gut, dass man sich Rupert Grint in der letzten halben Stunde so ein bisschen entledigt hat. Mm, weil ich finde, der ist wirklich der Schwachpunkt dieser drei. Sondern dass das dann so viel mit Emma Watson und Danny Radcliffe, dass die das so ein bisschen da zusammen regeln, das Ding.
Ja.
Finde ich gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, Gary Oldman, schade, dass wir da nicht mehr von sehen durften. Wir werden aber noch ein bisschen mehr sehen, weil Gary Oldman ist einfach fantastisch.
Man einfach kann stark.
Sagen.
Der ja, ist ehrlich.
Einfach der ein kann absoluter alles. Kracher.
Ja.
Wobei ich sagen muss, dass ich dieses komische GIF, was da immer auf diesen Zeitungen läuft, wo er so immer so in die Kamera brüllt, das hat mich so getriggert, weil das immer die gleichen 3-4 Sekunden sind,
ja.
Wo er nach rechts guckt, dann nach links guckt und dann in die Kamera schreit. Und es ist ja in der Harry-Potter-Welt so, dass Bilder sich halt bewegen können, aber es ist nirgendwo die Rede davon, dass es wirklich ein scheiß GIF ist, was da abläuft.
Stimmt.
Das war schon, gerade in diesen Longshots, konnte ich dann die ganze Zeit nur da drauf gucken und habe mir gedacht, oh Gott, das ist so nervig,
mach
doch mal was anderes.
Ja.
Ja.
Das ist nicht ich weiß perfekt nicht, ob das
eine bessere Idee ist, als einfach Bilder zu machen. Ich glaube, es würde mich mehr triggern, wenn jemand in der U-Bahn so eine Zeitung mit so einem riesen GIF auf der Vorderseite gelesen würde.
Ja, aber das ist ja so eine Trope, auch die gerne mal für Filme, die in der Zukunft spielen, benutzt werden. Bei Minority Report ist das so und bei Back to the Future glaube ich auch, dass sie sich bewegen. Ne?
Ja.
Bei Minority Report auf jeden Fall. Naja. Ja, genau. Gott sei Dank ist das nicht wirklich so.
Nee.
Obwohl, warte mal, es ist eigentlich so, wenn Leute auf ihren Tablets Zeitungen lesen, da ist doch, bewegt sich doch die ganze Zeit irgendwas.
Ja, gut, eigentlich aber die Fotos so. Darauf sind ja meistens wirklich Fotos in irgendwelchen Zeitungsartikeln.
Das stimmt.
Ja, zum Glück.
Ja.
Naja, ja, also ihr habt den eh schon alle gesehen. Guckt ihn euch nochmal an. Und
aber
wenn ihr nicht gesehen habt,
aber
dann
im Winter.
Liest erst die Bücher.
Genau.
Muss man jetzt nicht viel zu sagen. Empfehlung, ja.
Die Anleitung für Harry Potter ist, lest erst die Bücher, guckt dann die Filme, guckt sie im Winter und eng beieinander. So wird's gemacht. So, ihr Lieben, ich berichte auch von einer Fortsetzung. Und zwar sprechen wir über Before Sunset. Das ist die Fortsetzung von Before Sunrise. Und den habe ich, glaube ich, schon oft mal erwähnt, hier und da, so als Liebesfilm und Film mit einem schönen Meet-Cute. Also, ich fange mal am Anfang an. Bei Before Sunrise treffen sich Jesse und Celine, Ethan Hawke und Julie Delpy in Wien 1994 und dann verbringen die einen wunderschönen Tag bzw. eine wunderschöne Nacht bis zum Sonnenaufgang miteinander, lernen sich kennen und quatschen und gehen in Clubs und im Park und gucken sich die Sterne an im wunderschönen Wien. So. Before Sunset spielt 9 Jahre später und Jesse und Celine treffen sich wieder in Paris und haben ungefähr 2 Stunden, bevor die Sonne untergeht, erstens, deswegen heißt es Before Sunset, und bevor auch Jesse seinen Flieger zurück nach Amerika kriegen muss. So, und da treffen sich diese zwei wieder, die sich vermeintlich unsterblich verliebt haben im ersten Teil. Genau, das Ganze, das ist ein Richard Linklater-Film. Den haben wir ja schon wahnsinnig abgefeiert für seine Arbeit bei School of Rock. Und ja, das ist ein toller kleiner Film. Es ist nicht so viel, doch es gibt viel zu erzählen, weil die zwei unterhalten sich halt über alles Mögliche und erst im Laufe des Films später lernt man so, was die so im Leben gemacht haben, wo die so sind in ihrem Leben, dass zum Beispiel Jesse verheiratet ist und einen kleinen Sohn hat. Das wird einem erst, darüber sprechen die natürlich erst sehr spät und dass Celine auch in einer Beziehung ist und damit auch nicht so glücklich ist und das auch erst sehr spät, weil das sind einfach zwei wirklich sehr authentisch geschriebene und gespielte Charaktere, die sich einfach total gut unterhalten. Während die durch Paris laufen, in der perfekten Stunde, in der Magic Hour sozusagen, bevor die Sonne untergeht. Also es ist richtig schön, immer so ein bisschen Gegenlicht. Also der Film ist so richtig, der hat sowas Leichtes, wie so ein Spaziergang im Sonnenuntergang, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist und so. Also ganz toll. Das Licht finde ich auch ganz toll. Und eine kleine Besonderheit ist, dass dieser Film, anders als Before Sunrise, fast praktisch in Realtime spielt. Also diese anderthalb, der hat am Anfang, als sie sich treffen, fragt er seinen Fahrer, der Jesse, wie lange habe ich noch, bis ich zum Flughafen muss? Und diese anderthalb Stunden, die verbringt man dann auch wirklich die ganze Zeit mit diesen beiden. Jesse ist in Paris, weil er da eine Lesung hat. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, er ist Schriftsteller geworden und hat ein Buch geschrieben. Natürlich über diese großartige Nacht vor 9 Jahren, als er Celine kennengelernt hat und die eine Nacht in Wien verbracht haben und sich nicht wiedergesehen haben danach. Genau, darüber gibt es jetzt einen Roman und am Anfang, ist auch ganz pfiffig gemacht, ist man im Prinzip mit den französischen Journalisten zusammen bei dieser Lesung, in diesem wunderschönen kleinen Café in der Bücherei. Und da werden ihm Fragen gestellt und die helfen im Prinzip dem Zuschauer dabei, die Geschichte nochmal aufzuarbeiten. Dass diesen alten Film im Prinzip, wenn man den jetzt nicht gesehen hat, dann hat man die Chance, dass die Handlung da nochmal zu verstehen, weil da kriegt man das dann erzählt von Jesse. Die zwei, und Celine kommt dann halt dazu und schleicht sich so hinten ran und sagt Hi, ne? Und dann fangen die an zu quatschen. So. Jesse und Celine hatten sich ursprünglich verabredet, also das war das Ende von dem alten Film. Die haben gesagt, wir tauschen jetzt keine Informationen aus, sondern wir treffen uns in 6 Monaten hier wieder, hier in Wien. Und offensichtlich, also die treffen sich jetzt in Paris wieder, 9 Jahre später offensichtlich, haben die sich nicht getroffen, das halbe Jahr später. Das lernen wir sehr schnell und nach stellen sich dann auch dann so ein bisschen die Gründe raus, wer war da, wer war nicht da. Jesse war da, Celine war nicht da, die war verhindert, tatsächlich glaubhaft verhindert. Aber wie anders, das ist die Frage, die sich auch die beiden Figuren stellen, wie anders wäre unser Leben, wenn wir beide da gewesen wären? Ne? Wo wären wir, wenn wir doch zusammengeblieben wären? Das sind halt so Fragen, ganz viele Fragen, fundamentale Fragen stellen die zwei sich, während die sich unterhalten. Und das ist eine wichtige davon, die ja wir normalen Menschen in Anführungsstrichen uns auch immer stellen. Wenn ich das und das anders gemacht hätte, wenn ich diese Entscheidung anders getroffen hätte, wo wäre ich jetzt? Wäre ich hier an diesem Punkt in meinem Leben oder wäre alles anders gekommen? Wäre ich glücklicher? Ja. Ne? So.
Ist ja häufig, gerade in Liebesfragen, ja, immer mal so, wo man sich so denkt, ach, damals in der 9. Klasse, hätte ich damals gewusst, dass die und die mich toll fand oder hätte ich, genau, dann vielleicht da mal drauf eingegangen, vielleicht wären wir dann jetzt, so diese Gedankenspiele, die man mal in seinem Leben mal wieder hatte.
Genau, und diese Gedankenspiele macht man mit diesen zwei Figuren und man könnte jetzt denken, ich weiß nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, ob Franz den mochte oder nicht. Kann es jetzt in beide Richtungen gehen, aber ich finde diese beiden Charaktere so authentisch und so nett einfach. Man kann jetzt denken, oh, die unterhalten sich 1,5 Stunden, die gehen spazieren, es ist wirklich Walk and Talk 2 Stunden lang.
Das ist nur das.
Oder 90 Minuten lang.
Das ist wirklich nur das.
Die sitzen auch mal in einem Café, aber oder auf einem Boot, aber grundsätzlich unterhalten die sich die ganze Zeit. Und da kann man sich denken, boah, ist das langweilig, wen interessiert denn das? Aber tatsächlich ist es so, habe ich jetzt wieder so empfunden, das ist wie wenn man in einem guten, in einem richtig netten Gespräch, wo man sich verquatscht, wo man nicht so rauskommt, mit drin hängt irgendwie. Das war oft auch, ich hatte das Gefühl, ich musste irgendwas noch machen, musste mir noch eine Flasche Wasser holen oder nochmal auf Klo, keine Ahnung, und habe die ganze Zeit gesagt, okay, ich pausiere jetzt mal kurz.
Ja,
und ich konnte nicht pausieren, weil wie in so einer Unterhaltung, wie wenn du dich verquatscht mit einem guten Kumpel und dann rennt dir die Zeit weg und du quatscht von Höchstchen auf Stöckchen und so. Und so unterhalten sich die beiden und das finde ich ganz, ganz toll. Ich meine, es ist jetzt nicht für das Medium Film die absolute höchste Kunst. Die haben das schön, wirklich das Beste rausgeholt, was sie konnten. Das Licht und so, das unterstützt diese leichte und warme Stimmung. Aber diese zwei Charaktere, also die beiden Schauspieler auch, Ethan Hawke und Julie Delpy sind so effortless miteinander, so wirklich gelöst und authentisch und so richtig einfach ganz, ganz nett. Und dann fiel es mir echt schwer zu pausieren, weil dann schon wieder, ach, das höre ich mir jetzt noch zu Ende an, ach, das höre ich jetzt, da höre ich jetzt noch zu, ach, da höre ich jetzt auch noch zu und dann, weiß ich nicht. Ja,
bei mir war es so, ich habe mich getraut zu pausieren. Aber ich sehe das als was Positives, weil ich bin nicht in die Küche gegangen und habe den Film einfach weiterlaufen lassen.
Okay.
Ich bin jetzt nur 30 Sekunden weg, wird schon nicht so schlimm sein. Aber ich habe tatsächlich immer pausiert, wenn ich aufs Klo reden musste oder wenn ich irgendwie kurz auf mein Handy geguckt habe.
Ja.
Weil ich nichts verpassen wollte tatsächlich. So viel kann ich schon mal sagen. Also ich fand den Film auch, man muss es wirklich wissen, es passiert nichts anderes. Ne? Die laufen durch Paris und reden. Also das ist wirklich eine anderthalbstündige Unterhaltung einfach. Punkt. Mhm. So, das ist manchmal ein bisschen fancy dann irgendwie aufgelöst. Es gibt einen so eine ganz nette Kranfahrt mal zwischendurch.
Ja.
Ansonsten ist es halt auch viel so One-Shots irgendwie. Ne? Manchmal ist es Schuss gegen Schuss und dann haben wir halt wechselnde Locations. Mal sind sie im Laufen, dann setzen sie sich in ein Café, dann gehen sie auf ein Boot und setzen sich dahin. Dann am Ende gehen sie in die Wohnung von, ich habe leider die Namen wirklich komplett vergessen von Celine. Den beiden, aber ja, und quatschen da.
Mhm.
Und sie reden nur. Aber ja, es ist genau wie du sagst. Irgendwie bleibt man dran. So, und ich habe den ersten Film nicht gesehen, habe aber, wie du schon sagst, mir wurde das ganz elegant und schnell erzählt, was da passiert ist.
Ja.
Weil, wenn es gibt ja auch einen dritten Film, auch da könnte man ziemlich schnell erzählen, was im letzten Film passiert ist. Also, es ist ja jetzt nicht so, als ob da der super komplexe Plot, den man jetzt irgendwie da schnell noch in so einen Exposition-Talk reinpacken müsste, sondern es ist ja relativ schnell erzählt, die Geschichte. Und dann entspielt sich halt dieses Gespräch. Und das ist genau wie du sagst, super authentisch. Es wirkt aber trotzdem nicht improvisiert.
Stimmt.
Irgendwie, sondern es hat schon alles Hand und Fuß, was da gesagt wird, wie es gesagt wird, wann es gesagt wird. Du hast es schon angesprochen, dass diese Themen, diese etwas in die Tiefe gehen, erst so zum Ende des Films kommen.
Genau.
Auch das ist, finde ich, sehr authentisch, so diese Dramaturgie, dieses Dialogs.
Ja, total.
Weil es erstmal so diese Oberflächlichkeiten und ach ja, was machst du und alle sind so.
Genau.
Man will sich vielleicht auch nicht anmerken lassen, dass man gekränkt ist, Seiten von Jesse, weil sie kam nicht so. Und dann wird es erstmal so ein bisschen so überspielt, so, ach ja, und ach, da ist alles so schlimm und so, ne? Und ach ja, haha, so, und was machst du so, ja. Und dann am Ende nähert man sich wieder so an und dann werden mal so die heiklen Themen so nach dem Motto angesprochen. So auch so nebenbei, ja, wie ist mit dir so? Ja, was machst du? Verheiratet? Ich habe gehört, du bist verheiratet irgendwie, ne? Ist auch interessant zu wissen, dass sie nicht fragt so.
Sondern sie wusste das die ganze Zeit.
Sie wusste das, weil er ist ja halt Schriftsteller und wird wahrscheinlich was über ihn gelesen haben.
Genau.
Auch, ne? Sie hat ja auch das Buch gelesen. Aber sie wusste es die ganze Zeit, aber spricht es dann erst so am Ende an.
Ja,
so ein bisschen gehofft hat, der vielleicht sagt es erst ja von sich aus.
Ja.
Ne? Oder macht es nicht, ne? Vielleicht fragt er mich ja.
Ja,
so,
ja.
Wie es bei mir ist, weil er weiß bei ihr natürlich nicht, wie es ist. Und das ist so, finde ich so spannend irgendwie.
Total.
Ne? Und das ist gar, also der Film, ich glaube, unter 80 Minuten, glaube ich.
80 so grade, Minuten, ja, genau, ja.
Ja, so gerade lang Filmlänge. Dürfte auch nicht länger sein, weil das wäre dann irgendwann zu viel. Oder zu wenig, besser gesagt. Aber für die 80 Minuten war ich unterhalten, auf jeden Fall. Also könnte man sich angucken. Ist ja wahrscheinlich nicht, wo ich jetzt denke, ach, jetzt den hole ich mal irgendwie raus. Oder den.
Aber denkst du, würdest du sagen, boah, vielleicht gucke ich mir den ersten mal an?
Ja,
ja,
auf
ne?
jeden Fall.
Ich muss den auch mal
wieder
gucken.
Ich will auch auf jeden Fall den dritten sehen. Aber ich will nicht erst 9 Jahre warten, weil ich habe dann herausgefunden, dass der auch in 9 Jahren dann erst rauskam, 9 Jahre später rauskam.
Auch spät, ja.
Werde ich mir mit Sicherheit mal irgendwie angucken, wenn der jetzt nicht 3,5 Stunden lang ist.
Nö.
Ziehe ich mir das gerne irgendwie rein.
Ja, den ersten muss ich auch mal wieder sehen. Viele sagen auch, der zweite, fast ein bisschen besser noch ist als der erste. Der erste war halt so ein Independent-Knaller. Also der war jetzt auch nicht mega, mega erfolgreich, aber der ist im Nachhinein als Kultfilm bekannt geworden. Ne? So eine kleine, nette Produktion, auch so ein authentischer, so ein echter Liebesfilm, der nicht, also absolut nicht kitschig ist, so wie der hier auch gar nicht kitschig ist, bevor es in den Kitsch abdriftet, trotz des schönen Lichts und so, wird das immer wirklich auch gebrochen dann sofort von den Figuren. Und viele sagen auch, dass der hier fast ein bisschen besser noch ist, weil hier nämlich Julie Delpy und Ethan Hawke mitgeschrieben haben, ihre Rollen quasi weitergedacht haben von damals, daran mitgeschrieben haben und die sind natürlich andere Personen jetzt. Eine 30-jährige Person erzählt ganz andere Sachen und hat ganz andere Sachen zu berichten, zu erzählen, als eine, was ist das dann, 21, 22-Jährige, die früher waren. Ja. Die sind ja jetzt Anfang 30 und an einem Punkt in ihrem Leben, wo die einfach so auch vielleicht interessantere Menschen sind als so ganz, ganz junge Erwachsene, die damals waren. Deswegen gucke ich mir den auf jeden Fall auch nochmal an, weil die Dialoge da waren toll, das weiß ich noch, aber die werden auch von ganz anderen Sachen handeln. Und hier ist es so, dass die auch, also ich höre denen wahnsinnig gerne dabei zu, wie die sich unterhalten. Sie vor allen Dingen finde ich saunett. Also ich würde ganz, ganz gerne mit dieser Figur auch mal einen Kaffee trinken, weil die einfach so interessante Sachen erzählt im Uninteressanten. Wie normale Menschen halt auch, wie man dann sich über irgendwas unterhält und das ist vielleicht gar nicht so wichtig und dann streut man irgendeine Anekdote irgendwie ein, das macht die ganz oft. Ich habe übrigens mal gelesen, dass bla 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 und dann ist das wieder ein Talking Point. Ach, weißt du, ich habe mal gehört, dass na, so wie normale Leute sich halt unterhalten, ne? Das finde ich ganz, ist ein bisschen ganz cool. Auch dieses,
man merkt, dass sie halt direkt auf so eine sehr vertraute Ebene wieder kommen, auch wenn sie sich lange nicht gesehen haben, weil es auch nicht so. Klar, es wäre für den Film auch blöd, wenn peinliche Pausen entstehen würden, aber man kann es ja auch als, gibt es ja auch als Stilmittel, ne?
Ja.
Um halt eine gewisse, was, eine Unsicherheit zu erzählen oder so.
Ja.
Aber hier ist es wirklich so, es geht wirklich in einem Fluss durch. Die haben sich ganz viel zu erzählen und sind total vertraut miteinander. Ich glaube, der erste Teil, nur von dem, was ich jetzt so gehört habe über die Geschichte, funktioniert wahrscheinlich auch so wirklich als alleinstehender kleiner Liebesfilm, ne? Meet cute und dann am Ende gehen sie auseinander und man weiß nicht, wie es weitergeht, ob sie sich wiedersehen oder nicht.
So ein bisschen
hätte auch da enden können. Ich finde das spannend, dass man so dieses 10 Jahre danach, ist ja total spannend.
Ja.
So, was passiert dann danach? Ne? Das ist, gibt ja auch Filme, die nach der Rom-Com spielen manchmal. Ne? So, okay, dann haben sie geheiratet und was passierte dann irgendwie? Und ich finde das auch immer total spannend, weil das ja da wirklich viel um, es geht ja wirklich rein um Charakter. So, du hast jetzt nicht so keine Dramaturgie da drin, wie in so einem klassischen Liebesfilm, ne, mit, oh, wir treffen aufeinander und dann kommt das große Missverständnis und dann am Ende wird alles gut, sondern es geht wirklich rein um Charakter und Beziehungen auf einer zwischenmenschlichen Ebene.
Ja, und es erinnert einen auch daran, wie toll und schön das, also ein Walk and Talk sein kann, nein, wie, also Unterhaltung, wie viel alles eigentlich, fast alles, Zwischenmenschliche ja an so Unterhaltungen hängt, ne? Das fand ich auch nochmal ganz, ganz cool und ganz bezeichnend. Also wie und was man mit Leuten redet, das ist das. Ja, genau. Wie und was und worüber man mit Leuten redet, wie viel das ausmacht und wie das verbindet auch, ne? Fand ich auch klasse, ja.
Wirklich, man muss sagen, ich bin selbst kein Schauspieler, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas so schwer auch zu spielen ist. Ich glaube, es gibt so Sachen, die sind sehr dankbar, wenn es irgendwas, was du sehr laut spielen musst, sehr, sehr übertriebene Emotionen darstellen
musst. Oder ein Bösewicht oder so.
Ein Bösewicht, ein Psychopathen und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen dankbar, macht auch sehr viel Spaß, glaube ich.
Ja.
Und ich will das auch nicht kleinreden, aber sowas Reduziertes zu spielen, damit meine ich jetzt nicht, dass sie da nur mit Blicken und so irgendwie arbeiten, wie irgendwie, keine Ahnung, und das alles nur irgendwie so auf stiller Ebene passiert, sondern sowas tief Menschliches einfach, Authentisches zu spielen, finde ich schon krass. Also haben die wirklich sehr gut gemacht. Ich habe nur auch auf Englisch geguckt natürlich, weil ich wusste ja, dass es nur darum geht. Aber dachte ich, muss man dem natürlich auch gerecht werden und das Schauspielerische dann möglichst gut beurteilen zu können.
Ja.
Und es ist wirklich toll, weil das ist jetzt nicht, das haut dich jetzt nicht von den Socken, dass du denkst, boah, was für eine Leistung irgendwie. Aber du merkst einfach, dass du zu keinem Zeitpunkt die Schauspieler siehst.
Ja.
Auch wenn Ethan Hawke natürlich mittlerweile kennt man den ja halt, ne? Und ist halt toller, ich sehe den auch super gerne, habe ihn auch in vielen Rollen gesehen, aber du siehst immer diese Figuren dahinter.
Ja.
Und das ist, finde ich, schon echt, also gutes Directing auch, total, auf jeden Fall.
Ja.
Und halt schön, dass man die Schauspieler so mit ins Boot genommen hat. Und auch kameratechnisch total toll, so, weil wir sind in Paris und man könnte jetzt der Versuchung erliegen da jetzt die tollsten Establishing Shots.
Ja, es gibt keinen Eiffelturm, Leute. Das ist, glaube ich, der einzige Paris-Film ohne den einzigen Eiffelturm. Ja, genau.
Es gibt auch so dieses, was ist hinter dem, was passiert danach?
Ja.
So, weil alle sehen immer nur von vorne, das Schöne.
Und die unterhalten sich sogar darüber, das fand ich dann schon bezeichnend, die unterhalten sich darüber, das wird für immer da sein. Nein, vielleicht wird das nicht für immer da sein. Vorher stand da eine andere Kirche. Kannst du dir vorstellen, das steht da für immer. Und wir wissen, nee, leider hat irgendein Depp komische Chemikalien benutzt und dann ist dann abgebrannt. Rums, schnell, so schnell kann es gehen, ne? Naja.
Ja, aber auch das ist zeigt, also es ist halt so, so auch sind in diesem Restaurant oder in diesem Café und du bist mit den Kameras nur bei denen, du nimmst die Umwelt gar nicht wahr, was ja auch so dieses ist, sie treffen aufeinander, auch sie nehmen die Umwelt gar nicht richtig wahr, so in dem Moment, sie sind nur bei sich, du kriegst kaum andere Figuren, es läuft einmal, es gibt ein, da läuft mal so ein Jogger quer durchs Bild, das ist so das Einzige, sonst siehst du die Leute meistens von hinten, weil die halt so an denen vorbeilaufen und dann so in der Tiefe verschwinden.
Ja.
Irgendwie, dann hast du mal auf dem Boot so ein bisschen, aber auch da separieren sie sich sehr schnell und gehen irgendwo an eine Stelle, wo halt sie alleine sind und miteinander reden können. Total interessant und spannend inszeniert einfach von der Kameraarbeit her.
Mhm.
Irgendwie, also hat mich auch fasziniert, weil, ja, ich meine, du drehst in Paris einen Liebesfilm.
Ja.
Also, ich meine, der hätte man auch in Duisburg drehen können.
Ja, hat
genauso funktioniert so, ne?
Also, ja, wäre den Charakteren wahrscheinlich auch egal, ne? Weil die halt nur füreinander so umeinander kreisen. Aber es ist halt das Tolle an diesen beiden Filmen und an diesem jetzt im Speziellen, über den wir reden, ist halt wirklich ein authentischer Liebesfilm. Man merkt, die haben eine Chemie natürlich durch die, also through the roof, also unglaublich toll, ne? Die haben wirklich Chemie miteinander.
Aber nicht so was Prickelndes, was du ja auch häufig so bei so Filmpaaren hast, so eine sexuelle, so eine Erotik liegt da auch irgendwie in der Luft. Ne?
Nee, das gar nicht, sondern einfach.
Weil die sind ja auch zwei, das sind natürlich attraktive Menschen irgendwie, aber es sind jetzt nicht so diese Hollywood-Schönheiten, wo du eben sagst, oh, was für ein Traumpaar, oh mein Gott.
Ja,
es ist irgendwie, es ist so rein menschliche Anziehungskraft.
Genau, und das finde ich, ja genau, das, deswegen macht das auch zu einem richtig guten Liebesfilm, der unkitschig ist und so, wenn man Lust hat, den beiden beim Reden zuzuhören. Und da war ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob du da Bock drauf hast, weil die reden ja über verschiedene Dinge auch, über das Klima zum Beispiel auch, weil sie ist so eine Klima, nicht Aktivistin, aber die arbeitet irgendwie für eine NGO oder sowas.
Ja, sie setzt sich auf jeden Fall so dafür ein irgendwie.
Genau, und reist in dritte Weltländer oder in ferne Länder und versucht da irgendwie die Welt zu retten, die Welt zu verbessern.
Ja. Man merkt auch, dass er sich ein bisschen anders entwickelt hat irgendwie, dass sie auch sehr unterschiedlich so. Klar, ich meine, die haben sich vor 9 Jahren einmal gesehen.
Genau.
Und haben ganz andere Lebensentwürfe, wohnen auf anderen Kontinenten.
Ja.
Dass da natürlich viel passiert ist. Aber dass es ja trotzdem Gemeinsamkeiten bei denen gibt. Und das ist ja auch sowas, was man auch, finde ich, oder was ich auch im Alter gelernt habe, dass es man immer gemeinsame Interessen oder sowas so fälschlicherweise als Gemeinsamkeiten abtut. Dabei kommt es in der Beziehung ja auch was ganz anderes an.
Total,
auf gemeinsame Werte und so, ne? Und
genau,
ne, sowas ist ja viel wichtiger als, die mag die gleiche Fußballmannschaft wie ich oder die, keine Ahnung, das ist ja total nichtig, das ist ja wurscht.
Ja, so, ja, ne? Das stimmt. Das stellt man dann auch so später fest, auch bei Freundschaften jetzt so als Beispiel, dass man sich auch mit, oder vielleicht gerade mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt genau die gleichen Interessen haben, sich auch wirklich super gut unterhalten kann teilweise. Und so ist das hier bei den Zweien.
Ja, sowas bringt Höchstchen dich vielleicht zusammen. Sowas bringt dich vielleicht zusammen, aber es hält dich nicht zusammen.
Ja.
On the long run, sag ich mal. Ne? Also, und das ist spannend, weil die ja auch wirklich sich jahrelang nicht gesehen haben, aber immer noch die gleichen Werte und die gleichen, also immer noch so diese Chemie vorhanden ist. Da merkt man, das ist halt nicht was, was so damals in der Zeit war, weil sie irgendwie gerade in der Phase waren, sondern es ist halt in ihnen verankert einfach. Ne? Es ist auch beständig.
Das stimmt. Also der Dreh hat 15 Tage nur gedauert, ne?
Ich hätte mit noch weniger gerechnet, muss ich sagen.
Ja.
Also ich habe das auch gelesen und dass der 2,5 Millionen gekostet hat, hat mich auch von den Socken gehauen. Ich habe auch gedacht, boah, krass. Also drehe ich dir auch günstiger.
Wahrscheinlich sind das alles die Drehgenehmigungen und so. Also das kann ich mir vorstellen.
Und natürlich Gage natürlich und und wenn du 15 Tage drehst, dann, wie du schon sagst, dann wird das auch die eine oder andere Genehmigung kosten.
Ja.
Natürlich Kameratechnik und sowas, darf man auch alles nicht immer unterschätzen.
Genau. Und die haben, wenn ich das richtig verstehe, auch tatsächlich an diesen 15 Tagen immer in der Magic Hour gedreht. Also das ist natürlich echtes Licht, das kannst du nicht rekonstruieren. Dieses Licht, was da herrscht, wirklich, das kriegt man nicht hin. Und der Kameramann, der hatte auch wirklich, das stand da, also da habe ich gelesen in der Trivia, dass er schon auch damit so ein bisschen zu strugglen hatte und dass das für ihn gar nicht so einfach alles war. Hier Walk and Talk, kein Problem, ne? Kamera auf Steadicam und lauf los. Aber dieses, das Leuchten auch war gar nicht so einfach, weil wir wissen ja als Kameraleute, dass sich in dieser Stunde, in der Magic Hour, alle 5 Minuten das Weiß verändert. Also die Farben, die verändern sich wirklich minütlich. Und die dann anzugleichen, dass das zueinander passt, ist gar nicht so leicht im Nachhinein. Deswegen haben die das weitestgehend auch chronologisch gemacht. Ne? Also die haben immer diese 1-2 Stunden Sonnenuntergang benutzt. Und dann immer auch jeweils in der Zeit, in dem Zeitraum die Szene gedreht, wo sie dann auch später hingehört.
Ja, ne? Das ist, habe ich mich nämlich gefragt, ob sie das immer am Stück auch gedreht haben oder nicht. Und ob sie es mit mehr als einer Kamera gedreht haben, weil das ist wirklich, es passt. Jede Handbewegung, habe ich so das Gefühl, auch bei den Schnitten.
Also zwei Kameras werden die mindestens benutzt haben.
Die gehen irgendwie eine Treppe runter und so und die sind exakt auf der Stufe, wo dann der Umschnitt kommt, im Satz an der genau richtigen Stelle.
Ja.
Entweder haben die das wirklich mit zwei Kameras halt gedreht.
Ganz sicher.
Was es halt einfacher machen würde, was den Schnitt angeht, aber natürlich ein riesen Aufriss, wie du das inszenierst und wie du es choreografierst. Mhm. Oder die haben das wirklich sehr, sehr gut geprobt.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall beeindruckend, weil das ist ja, wie du gesagt hast, ja quasi Echtzeit und da kannst du jetzt nicht groß schummeln.
Genau. Du kannst nicht Schnittbilder benutzen, die eine halbe Stunde später quasi gemacht wurden. Das ist immer so das Problem, was man hat, wenn man das jetzt im EB-Bereich, wo Franz und ich ja unterwegs sind, wenn man das dann dreht, dann ist das wichtig, dass die Schnittbilder quasi im gleichen Moment, also die in diese Situation gehören, die müssen jetzt sofort gemacht werden und eine halbe Stunde später passen die nicht mehr, weil das Licht dann anders ist. So kann man sich das vorstellen.
Ja.
Naja. Aber es ist eine tolle, beste Zeit so fürs Bild. Das Licht ist so schön im Sonnenuntergang. Naja.
Ja, und die eine Stunde nach Sonnenuntergang, die blaue Stunde, ist auch immer sehr gerne genommen.
Genau.
Das ist immer sehr, sehr schön, da zu arbeiten. Aber auch immer ein bisschen hektisch, weil...
Da muss man sich beeilen, genau.
Ja, man muss sich immer beeilen. Ein bisschen. Ja, also ich finde wirklich, war ein toller Film. Ich bin froh, dass ich den gesehen habe. Ich hab tatsächlich Bock, die anderen mal zu gucken. Ich sage ja auch häufig, ja, werde ich mir angucken, aber dann macht man das irgendwie doch nicht, weil man hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber da bin ich wirklich neugierig. Würdest du sagen, hast du den dritten auch gesehen schon?
Den dritten habe ich gesehen damals, den habe ich aber nur einmal gesehen. Ich glaube, den fand ich nicht so gut wie den hier.
Okay.
Ich würde dir empfehlen, zu gucken, ob du den alten, also den ersten eher findest.
Ja, ich würde auch erstmal mit dem ersten anfangen und dann gucke ich mal, ob ich dann mir das dritten und den dritten auch noch gebe.
Irgendwo, ich konnte das Zitat nicht mehr finden, aber irgendwo habe ich auch gelesen, dass da wirklich auch nochmal drüber nachgedacht wird, nochmal dran zu gehen. Noch ein viertes Mal diese Charaktere zusammenzuführen, zusammenzusehen. Das ist natürlich auch krass, ne? 20 Jahre später.
Das wäre nicht verkehrt, ja.
Ja, es sind auch...
Aber warum nicht?
Viele, ja, ich fände es super. Es sind auch viele Sachen autobiografisch so ein bisschen. Also Ethan Hawke, Julie Delpy haben ja mitgeschrieben an diesem Entwurf, an ihren Charakteren. Und Ethan Hawke war zu diesem Zeitpunkt gerade in der Scheidung oder kurz nach der Scheidung von Uma Thurman, die ja die jetzt berühmte Maya Hawke zur Welt gebracht hatte, die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. Und diese Geschichte von wegen mit dem Verheiratetsein und so weiter, was er da so reingeschrieben hat, da geht man von aus, dass das vielleicht ein bisschen angehaucht und bedingt wurde, auch von seinen eigenen Erfahrungen mit der Ehe, wo er wohl nicht so ganz glücklich mit war. Aber die sind wohl gute Freunde auch bis heute und so. Die haben jetzt kein Beef oder irgendwie was. Und man sieht die auch beide ganz viel mit der Tochter, die genauso aussieht wie beide. Das ist echt so faszinierend immer. Genau, und Julie Delpy selber hat die Songs geschrieben. Also am Anfang hört man einen Song, den sie singt. Und am Ende auch nochmal. Ja. Die hat sie auch selber geschrieben. Die schreibt sowieso, glaube ich, auch selber Musik. Und ist auch als Regisseurin, hat die sich auch verdingt. Ja. Och, aber die habe ich gar nichts gesagt, ne? Die hat bei Killing Zoe ihren großen Durchbruch gehabt. Und die hat Die Gräfin, den fand ich zum Beispiel ganz cool, mit Daniel Brühl gemacht. Hat die Hauptrolle gespielt und auch Regie geführt und über die diese Dracula-Frau, Quatsch, Dracula-Frau, also Erzsébet Báthory, die angeblich erste weibliche Serienmörderin. Kennst du die Geschichte? Ist interessant.
Nee.
Ist eine coole Geschichte, so wie quasi Countess Dracula, sagt man zu der immer, falls die weibliche Dracula, weil die irgendwie ganz schräge Sachen gemacht haben sollen mit ihren Opfern. Hat junge Bauernmädchen umgebracht, reihenweise.
Oh.
Egal, auf jeden Fall den Film, den hat Julie Delpy gemacht, zum Beispiel. Da habe ich ganz vergessen, am Anfang was über die zu sagen. Und Ethan Hawke auch, aber das ist ja allen Begriff, würde ich sagen, ne? Den kennt man.
Ja, den kennt man. Ja, also von mir auch eine Empfehlung. Muss ich jetzt nicht immer haben, sowas, ne? Also, aber es ist mal eine andere Herangehensweise an diesen Stoff. Und sehr erfrischend. Und dem ist dann auch mit diesem Eintrag Genüge getan, in was das, was diesen Stil angeht, finde ich. Hast du alles zu gesagt, weil der es macht das wirklich sehr schön, der Film.
Ja, finde ich auch. So gemütlich und angenehm und zieht sich auch nicht komischerweise, obwohl du halt nur diese zwei Leute da vor der Nase hast die ganze Zeit. Zieht sich nicht. Das ist wirklich wie so ein ganz, als würdest du dabei, als wärst du die dritte Person in so einem ganz netten, in einem ganz netten Gespräch. Mhm. Ja, wirklich. Also ich kann den nur empfehlen und offensichtlich funktioniert der ja auch, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Sogar.
Ja, das stimmt. Was ich auch, also noch eine Sache, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was ich auch ganz spannend finde, dass der recht zeitlos auch ist, so von seinem Look.
Mhm.
Auch, dass du da nicht irgendwie, du hast da ist, ich glaube, den kannst du auch in 40 Jahren noch gucken und du kannst nicht sagen, in welcher Zeit genau der spielt, weil da ist wenig jetzt so, da sind jetzt keine Handys oder krassen Autos oder so irgendwie, das ist so.
Ja. Die Klamotte ist auch relativ klassisch. Die Klamotte ist
total universell, irgendwie, da ist jetzt nicht irgendwie ein besonderer Trend. Sicherlich auch natürlich bewusst, dass man so ein bisschen, es ist, als ob keine Zeit vergangen wäre wahrscheinlich
zwischen den beiden.
Ne?
Mhm.
So ein bisschen, finde ich irgendwie auch spannend, dass das so relativ clean ist. Also der hat keinen so richtig zeitlichen Bezug, ob der jetzt 2004 spielt oder 2008 oder 1996, kann man eigentlich nicht sagen.
Ja, ja, hast du recht, das stimmt. Ja, ja.
Ja, also genug ist genug. Super Film, also toller Film.
Ja, boah, Mensch, freut mich. Bin ich froh, dass du den mochtest.
Ja. Ja, und dann schauen wir mal, was uns nächsten Monat erwartet. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber es wird sicherlich wieder einiges zu besprechen geben.
Ja, das stimmt. Machen wir eine Challenge noch?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir können ja sogar zwei machen. Wir hatten ja heute auch nicht so viele Filme, die wir besprochen haben. Da muss ich nur einmal hier auf unsere schlaue Liste schauen. Du kannst mir dann auch eine Frage stellen. Aber ich fange einfach mal an. Was ist dein Lieblingsdokumentarfilm?
Ah, endlich mal was, wo wir was anderes sagen können, als das, was wir immer sagen. Ich habe ein
Blade Runner.
Direkt auf Lager.
Das
genau.
Making-of.
Ey, das Making-of ist mega geil, Leute, ja, wirklich. Das ist wirklich fast
nicht.
Besser als der Film. Strange Days heißt das. Egal. Ich wollte sagen The Imposter. Das ist ein Dokumentarfilm, der hat auch Preise gewonnen, Oscar vielleicht sogar, keine Ahnung, von 2013. Und das war so ein bisschen 2013, 2009, also die Zeitschiene auf jeden Fall. Und der ist so geil gemacht. Das geht um die Geschichte von einem Imposter, der Blender, heißt das auch auf Deutsch. Und dieser, das ist ein Con-Man, ein Betrüger sozusagen. Der sitzt da auch im O-Ton tatsächlich und der hat die Identität angenommen von einem Jungen, der vermisst wurde in den USA. Und er hat einen Akzent, okay. Der spricht nicht gut Englisch, der hat das falsche Alter, der hat die falsche Augenfarbe, der sieht überhaupt nicht aus wie dieser Junge. Aber komischerweise nimmt die Familie den an und hilft schon fast, diese Scharade zu verkaufen. Und im Laufe des Films gibt es dann, im Laufe dieses Dokumentarfilms gibt es dann einen Twist, wo man dann merkt, warum vielleicht die Familie diesen Typen in ihr Haus geholt hat, obwohl die wussten die ganze Zeit, dass das ein Betrüger ist. Ey, der war so, so gut. Und das war lange bevor es auf Netflix halt jede Woche irgendwelche neuen True-Crime-Sachen, irgendwelche, da ein vermisstes Kind und da ein vermisste irgendwas, ne, Mord und Totschlag und so. Bevor es diese ganzen Dokus gab, diese ganzen True-Crime-Dramas, habe ich diesen Dokumentarfilm geguckt und der war so stark. Der war visuell auch richtig geil gemacht, diese ganzen Sachen von damals, wie die aufgelöst waren. Da sind ja dann immer nachgestellte Szenen offensichtlich, gibt es dann und die sind super stark. Also den kann ich dir nur empfehlen, der Blender, mega geil. Ich erzähle dir jetzt, versuche natürlich nicht zu spoilern und den Twist zu verraten, aber es gibt einen Twist und wie oft ist das so beim Dokumentarfilm? Eigentlich so gut wie nie. Und der ist halt wirklich richtig gut gesetzt auch an der Stelle, wo du dann denkst, oh, was, echt? Ne, so. Ja, der Blender, The Imposter.
Ja, das ist echt super schwierig. Also wir müssten irgendwie mal eine Sonderfolge über Dokumentarfilme machen, weil es fallen einem so viele gute ein. Ich stehe auch auf so Bergsteiger-Dokus, sowas wie Free Solo oder The Alpinist in den letzten Jahren. Super toll natürlich. Wir haben über Bowling for Columbine gesprochen. Mhm. Natürlich eine sehr wichtige Dokumentation. Heart of Darkness. Super. Ist auch Making-ofs generell. Kann man ja auch
stark,
also
ja.
Natürlich die Herr der Ringe, Making-ofs, alles ist natürlich super, aber da gibt es auch ganz viele. Es gibt auch eine sehr gute Star Wars 8. wo man nochmal sieht, warum das alles so schief
geht. Ja, ja, stimmt. Die Doku war, ja, ja,
the
Doku
Director
war
and the Jedi,
stimmt,
heißt sie, glaube ich.
Machen wir nächstes Mal die Challenge Bestes Making-of.
Ja, Bestes Making-of.
Das hatten wir definitiv noch nicht.
Ist bei mir klar. Also da gibt's ganz, ganz viel. Ja, und wie du schon sagst, diese ganzen True-Crime-Serie, das ist ja in den letzten Jahren erst so richtig groß geworden, ne? Und da gab es auch diese Fire-Doku zum Beispiel. Total toll. Mm,
die war auch gut, also, ja. Oder über Woodstock 99, das fand ich auch krass.
Ja, ich hatte im Kino gesehen von Peter Jackson diese Erste Weltkriegs-Doku, wo er die Filme quasi, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen restauriert hat und in Farbe und nachvertont hat, They Shall Not Grow Old.
Ja, ja.
Auch total beeindruckend, so als Dokumentation. Aber ich gehe jetzt danach, was ich im Regal stehen habe, und dann sage ich, ist auch, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen und wird häufig genannt, ist Senna. Die Dokumentation über Ayrton Senna, über den Formel-1-Fahrer, der tödlich verunglückt ist und davor mehrmaliger Weltmeister war und ein absoluter Volksheld halt in Brasilien. Ganz, ganz, ganz tolle Dokumentation. Jetzt gibt es ja in den letzten Jahren dieses Drive to Survive, diese eigene Doku-Serie von der Formel 1, wo immer die vorangegangene Saison so begleitet wird. Und Senna war aber so für mich so der erste Blick, wo man mal so hinter die Kulissen schauen konnte. So wie, es gibt immer diese Fahrerbesprechungen vor den Rennen und so, und dass man da mal so diese Sportler mal so von so einer anderen Seite sieht.
Mhm.
Und diese ganze Dramatik, die natürlich dahinter steckte, und diese Bedeutung dieses Sportlers für dieses Land. Eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn ihr jetzt keine Formel-1-Fans seid oder keine Sportfans seid, ist vollkommen egal. Ganz tolle Dokumentation.
Mhm.
Aber wir fallen auch Searching for Sugar Man. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Dokumentationen, die man sich angucken kann. Auch das Making-of von The Revenant, auch super. Ach Gott, es gibt so viel. Ja, es ist spannend. Lustiges Thema auf jeden Fall. Aber ich bleib bei Senna.
Okay. Bestes Remake. Jetzt ist nur die Frage, und das muss ich selber
Was ist
klären.
Ein Remake?
Ja, also
es
ich glaube...
Es gibt auch Reboots.
Nee, ich meine Remake. Ja. Und muss ich das Alte gesehen haben? Weil es
ich
gibt ja
nein,
viele Sachen, die
ich,
sind, ne, da hast du jetzt nicht, Star is Born zum Beispiel gibt es irgendwie viermal.
Ja.
Ist auf keinen Fall meine Antwort, das ist das Gegenteil von meiner Antwort. Aber muss ich nicht gesehen haben, das Alte, oder? Um
nee,
das gut zu finden.
Würde ich nicht sagen. Nee.
Ja.
Das ist halt, also muss man nicht unbedingt. Also es gibt zum Beispiel, man könnte jetzt sagen Dune.
Da haben wir natürlich.
Das wäre eine naheliegende Antwort.
Das wäre
aber
naheliegend,
ist das wirklich ein, ist das wirklich ein Remake? Weil es ist eine Literaturverfilmung. Es ist also nur, eigentlich nur eine andere Interpretation. Ja, es ist quasi eine Neuverfilmung. Ja.
Naja, aber die meisten, also viele Sachen beruhen ja auch auf Romanen ne, oder auf Buchvorlagen. Das würde ich dann schon durchgehen lassen. Ich sage aber absichtlich nicht Dune. Ihr wisst ja, ich liebe Dune.
Ich sage auch nicht Dune.
Das wäre eigentlich meine Nummer eins. Aber ich sage was anderes, weil ich den. Soll ich zuerst oder du?
Ja, mach. Nee, mach du.
Weil ich den nämlich letztlich gesehen habe und der hat mich so überrascht, wie der hat mich mitgenommen und beschäftigt wochenlang. Und zwar Nightmare Alley. Das ist ein Guillermo del Toro-Film, den gibt es bei Disney gerade. Den hatte ich ewig lange auf der Liste, der war auch für Oscars nominiert und so von 2021 ist der. Mit Bradley Cooper und Cate Blanchett. Und das ist so also irgendwie noir und spielt so im Zirkusmetier in den 20er, 30er Jahren. Boah, und den hatte ich immer auf der Liste und dann habe ich den endlich mal geguckt. Boah, der hat mich so mitgenommen und der hat mich so beschäftigt, das Ende vor allen Dingen und alles. Also dieser ganze Aufstieg und Fall eines Fake-Wahrsagers in den 20ern. So, der ist so ein Con-Man auch, ne? Und spielt so ein. Der macht dann irgendwelche Seancen und so. Und ist natürlich ein Betrüger. Und wie der dann aufsteigt zur Spitze der Gesellschaft und dann aber auch der Fall wieder und so. Und das ist wohl ein Remake von Der Scharlatan von 1947. Beruht auf einem Roman, den ich eigentlich auch gerne mal lesen würde. Aber den kann ich euch echt ans Herz legen, weil der hat mich ganz schön umgehauen. Ne? Das ist so ein Krimi, Film noir. Und dann noch in diesem Seance-Zirkus-Metier und Geschichten über Betrüger, wissen wir ja immer gerne, ne? So über Conman. Und der ist richtig finster. Der ist richtig finster. So dass man dann. Also it sticks with you, sagt man ja. Und das war bei dem so. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich jemanden.
Das ist auch was wir noch nicht gehört haben.
Ja,
ist ja auch gut.
Genau.
Ne? Auch hier tue ich mich wieder sehr schwer. Wir haben ja schon gesagt, Dune ist natürlich super, aber ich sehe es jetzt nicht so als Remake an.
Gut.
So, es gab in den letzten Jahren, gab es ja einige Remakes. Man ist ja irgendwie, wollen die jetzt alle irgendwie alles nochmal machen, diese Disney-Live-Verfilmung, Remakes und so. Gott, ganz furchtbar. Mhm. Aber es gab auch so ein paar hier, so Glorreichen 7 wurden nochmal verfilmt, Ben Hur wurde nochmal gemacht. Das ist alles immer so halbherzig oder ganz stimmt mir auch hier so die Schwarzenegger. Total Recall und was war noch irgendwas anderes von Robocop und so.
Genau.
Furchtbar. Ganz schlimm. Also ich schwanke zwischen zweien. Eins würde ich das klassischste Remake, was ich mir vorstellen kann, das ist nämlich Funny Games US.
Uff, ja.
Von Funny Games, das Remake, ist ja wirklich eigentlich 1:1.
Genau, ja.
Nochmal. Da habe ich auch beide gesehen, das könnte ich jetzt nennen, das wäre natürlich einfach. Aber ja, ich würde auch gerne was nehmen, wo ich halt den Originalfilm nicht gesehen habe. Hinterher heißt es dann wieder, wenn wir das beide nehmen, wisst ihr ja gar nicht, ob das besser ist.
Nee, ich sage auch nicht, dass das besser ist, sondern es ist einfach ein gutes
Remake. Stimmt, wir haben nicht gesagt, dass es besser ist als das Original, sondern wir haben gesagt, dass das Lieblings... Ja, okay. Ha, du hast mich gerettet, dann sage ich nämlich True Lies.
Oh, True ist Lies das ein Remake?
Von irgendeinem französischen Film.
Ach, geil. Ja, gute Antwort. Ich
habe natürlich noch nie gesehen, aber ich liebe True Lies. Und das ist so ein kleiner Fun-Fact von dem Film. Das heißt, ich wusste es euch, dass das ein Remake ist. Ja,
oh, okay. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Da haben wir uns richtig außerhalb von unserem normalen Wasser
so halb geschwommen, ne? So halb, ja. Also ich habe mich so ein bisschen drumherum gemogelt jetzt. Ich hätte auch sagen können, Herr der Ringe.
Weil es diesen alten davon gab,
die Bakshi-Verfilmung, ne? Ja.
Ja.
Genau. Nee. Es gibt echt einige Remakes, die tatsächlich ganz okay sind, irgendwie, ne?
Was ich ja zum Beispiel auch mochte, wofür mich bestimmt viele ausschimpfen werden, du auch, ist die Neuverfilmung vom Texas Chainsaw Massacre, ne? Mit Jessica Biel.
Was weiß ich denn?
Michael Bay.
Ich habe keine davon gesehen.
Nein? Ja, stimmt, du magst keine Horrorfilme. Den fand ich zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, wie den alle finden. Naja, also gibt vieles, ne? The Ring ist auch ein...
Stimmt, The Ring, da habe ich aber auch natürlich das Original gesehen und der war ja ziemlich lame.
Ja. Nee, das ist das Remake, was du gesehen hast. Was du gesehen hast, ist das Remake.
Ja, ich habe das Remake gesehen. Ja, genau. 310 to Yuma fällt mir noch ein. Todeszug nach Yuma ist so ein Western. Habe ich aber das Original auch nicht gesehen, habe ich aber auch im Regal stehen. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, habe ich noch irgendwas, wo es mir jetzt so direkt auffällt, dass es ein Remake ist? Nee, egal. Aber ja, das sind so die.
Da haben wir gute Antworten gehabt jetzt, glaube ich.
Ja. Oh, Asterix Mission Cleopatra. Auch gut. Aber ich liebe auch das Original, in Anführungszeichen, das Cartoon.
Boah, ich habe hier eine Liste auf, da ist so viel Planet der Affen und hier Dingsbums, Oldboy und sowas alles. Das gibt's ja alles Remakes
davon. Oder habe ich das Remake nicht gesehen?
Friedhof der Kuscheltiere, alles. Naja.
Gut, auch hier, Departed.
Ist das auch ein Remake?
Ja, Infernal Affairs heißt der.
Oh, Departed wäre natürlich auch eine super Antwort. Na gut, aber vielleicht
los,
machen unsere...
Jetzt wir bleiben jetzt dabei, los. Sonst genau. Man darf nicht solche Listen aufmachen, sonst fallen... Das nimmt den Spaß an dieser Challenge.
Ja, das stimmt.
Genau. Also, dann haben wir es doch. Ist doch super. Das sind doch mal zwei... Da haben wir mal was ganz Neues mal wieder hier reingebracht.
Genau. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, wenn ich die Challenge dann poste, natürlich. Und freue mich mal wieder und danke herzlichst, dass ihr zugehört habt.
Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Filmzeitreise.